Ja, ganz schön spannend, oder?
Ganz schön spannend. Also meine Güte, ist das schon alles, ist das alles spannend, du, wirklich.
Ja, also ich meine jetzt unsere Aufnahmesituation, meine ich.
Ja, natürlich, genau.
Okay, was denn
genau.
Sonst? Was
die meinte ich auch.
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Sonst kann ich mir nicht vorstellen, was hier irgendwie spannend gewesen sein könnte. Nee, also, aber nein, tatsächlich liegt Spannung überall in der Luft.
Die Weltpolitik.
Ja, auch das, ja. Also unsere Aufnahmesituation ist auch spannend, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber natürlich war auch diese unsere Folge spannend, über die wir jetzt hier sprechen wollen. Also zumindest ist das mein Empfinden so. Und ich glaube, das kann man einigermaßen objektiv über die Folge sagen, oder? Würdest du mir widersprechen?
Ich glaube, dass man gar nichts objektiv über irgendeine Folge sagen kann.
Und das war jetzt objektiv, ne? Aber objektiv betrachtet.
Das war objektiv. Objektiv betrachtet kann man objektiv gar nichts sagen. Ja, aber ich glaube, man kann vielleicht eine bewährte Theorie etablieren, ne? So ganz rationalistisch, kritisch-rationalistisch kann man ja sagen, okay, wir sind uns wahrscheinlich niemals komplett einig, aber die meisten werden sich einig sein. Das war doch eine spannende Folge. Gott.
Mit diesem Gelaber starten wir unseren Podcast. Also wer jetzt nicht dran bleibt, also wirklich, ich, also.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Nee, wirklich nicht.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel zur 7. Folge Star Trek Picard Staffel 3. Sie trägt den Namen Dominion auf Englisch. Ich würde jetzt mal vermuten Dominion auf Deutsch, aber wissen weiß ich nicht. Weißt du es?
Ich glaube auch, dass es Dominion auf Deutsch, ich meine auch, dass ich das gelesen hatte, aber jetzt gerade bin ich mir nicht mehr sicher, weswegen ich natürlich nochmal das nachprüfen werde und währenddessen einfach weiterreden, damit niemand merkt, dass ich irgendwie die Zeit überbrücken
nee,
würde,
es merkt niemand. Es
in
merkt
der ich
wirklich
das vielleicht
niemand.
Rausfinde.
Nee.
Das ist wirklich, also ich mache das wirklich fantastisch, weil wir
fantastisch.
Reden jetzt die ganze Zeit schon weiter und jetzt kann ich dir bestätigen, dass diese Folge Dominion hieß.
Wie sollte sie auch sonst heißen?
Ist auf Deutsch.
Ja, genau. Sollte sie auch sonst heißen. Natürlich auf Deutsch, wie denn sonst, ja. Aber bevor wir jetzt in diese unsere schöne Folge reingucken und auch vielleicht auch in euer mannigfaltiges Feedback, über das wir gleich zumindest nochmal im Ansatz sprechen wollen, weil wir ihm gar nicht verbal gerecht werden können, lass uns kurz darüber sprechen, warum du so seltsam klingst. Was stimmt da nicht mit dir? Was ist los? Also erstmal habe ich das Gefühl, da ist eine Erkältung im Anmarsch oder ist es Allergie?
Nee, es ist vielleicht eine Erkältung. Es könnte aber auch daran liegen, dass ich heute noch keinen Kaffee hatte.
Oh Gott.
Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm, weil ich habe eine recht ungesunde Verbindung zu Kaffee. Er hält mich am Leben.
Und wir nehmen,
ich kann es nicht anders sagen.
Wir nehmen einigermaßen früh auf heute. Ne? Es ist ein früher Vormittag und ich hatte schon einen Kaffee, aber ich habe auch keine gute Kaffeegeschichte hinter mir, weil ich einen relativ schlechten Kaffee trinken musste aus technischen Gründen, um es mal kurz zusammenzufassen, weil so spannend ist die Geschichte am Ende doch nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber du bist auch nicht in deinem gewohnten Homestudio, in deinem professionell eingerichteten Homestudio.
Nein.
Du bist in der Welt unterwegs, deswegen klingst du gerade so ein bisschen seltsam.
Genau, ich bin in der Welt unterwegs. Ich stehe in Karlsruhe auf einem Parkplatz. Ich habe keinen Strom, deswegen, also diese Kaffeegeschichte fängt so an. Ich habe tatsächlich eine Kaffeemaschine dabei. Ne? Zur Sicherheit habe ich eine Kaffeemaschine dabei. Es ist ein Senseo. Es ist nicht so toll, aber zumindest wäre es Kaffee. So,
ja.
Nur ich habe Angst, dass ich diese Senseo an mein, ich habe hier so eine Powerstation so, ne, wenn ich die Senseo daran anschließe, dann wird die relativ schnell leergesaugt werden, weil so ein Senseo braucht ja fürs Wärmen von Wasser relativ viel Energie.
Ja.
Diese Energie brauche ich aber gerade gleichzeitig, um meinen Laptop und das Aufnahmegerät starten mit Energie zu versorgen, sodass wir hier durch diese Aufnahme durchkommen. Denn, Leute, ich bin in Urlaub gefahren und ja, aber gleichzeitig wollen wir gerne diese Folge aufnehmen.
Ja.
Also, ne, was soll man machen?
Es ist sehr, sehr löblich, dass du diesen Urlaubsmorgen hier uns opferst. Das finde ich sehr nett. Also wir hatten noch kurz die Idee, ob wir es vielleicht schaffen, am Freitagabend die Folge mal eben schnell aufzunehmen. Naja, war nicht so realistisch,
naja.
Ne?
Aber gut. Nein.
dann machen
war's
wir das
nicht,
jetzt.
War es genau. Nicht, aber
ja.
Ja, genau. Also ich wollte
dass
noch kurz
die,
sagen,
dass die Delay ist aus der Hölle hier irgendwie heute so. Hast du was gesagt? Hallo? Hallo?
Ist egal, du lass mich einfach ausreden. In zwei Stunden darfst du mal wieder einsetzen. Also, wir werden diese Aufnahmesituation am Osterwochenende ebenfalls noch haben. Da wird es allerdings wahrscheinlich ein bisschen besser werden, denn es ist jetzt auch noch, also es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die ich gerade habe. Ich stehe in Karlsruhe auf einem Parkplatz. Liebe Grüße an alle Menschen in Karlsruhe, mit denen wir gestern einen wunderschönen Abend hatten. Hier waren HörerInnen unterwegs und das war großartig und wir haben Fußball geguckt und alle fanden das toll. Also ich fand das toll und alle anderen haben sich für Fußball überhaupt nicht interessiert. Aber es war ein wunderschöner Abend. Liebe Grüße. Und ja, jetzt sitze ich hier auf einem Parkplatz. Und es ist aber schweinekalt vor allen Dingen. Deswegen, ich muss auch hier unter mehreren Decken irgendwie versuchen, diese Aufnahmesession hinter mich zu bringen. Und das alles wird auf Dauer besser, weil wenn ich in Richtung Süden fahre, dann wird es ja irgendwann ein bisschen wärmer. Also jetzt gerade haben wir eine Außentemperatur von, glaube ich, 4 Grad, wenn ich das richtig gesehen habe.
Da Gottes unten
sieht es ein bisschen aus, als hätte es da geschneit oder sowas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, und ich habe keine Heizung in meinem Bus, in dem ich gerade bin. Aber allgemein, das ist ein Abenteuer, es ist wunderbar. Und dieses Abenteuer hier geht diesen Podcast weiter. Ich möchte auch noch mehr Leute grüßen. Es ist ein bisschen so die Grüßshow heute.
Ah, okay. Ja.
Denn ich bin gestern losgefahren. Ich bin gestern Richtung Karlsruhe losgefahren und bin auch bei meiner Lieblingsbäckerei vorbeigefahren.
Ja.
Und da hat mich jemand Neues bedient, der Nils, liebe Grüße an dieser Stelle, der dann gesagt hat, hey, und wann kommt denn eigentlich der neue Podcast?
Hä?
So. Also deswegen muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, liebe Grüße Nils, hier ist der neue Podcast. So.
Wie geil, okay. Das heißt, du bist jetzt gerade auch so ein bisschen auf Star-Tour, höre ich daraus. Ja, das ist so...
Ich bin auf Star-Tour, genau. Ja. Ich bin auf Star-Tour, treffe Hörer. Nein, es ist keine Star-Tour, aber tatsächlich so ein bisschen Podcast-Tour, muss man sagen. Also erst werde ich in dieser Bäckerei angesprochen von meinen Lieblingsbäckerei-FachverkäuferInnen, der Ena und dem Nils. Und die sagen dann, ja, hier, komm, wir hören den Podcast. Und dann fahre ich nach Karlsruhe und treffe HörerInnen. Und das ist alles toll.
Das ist schön.
Das ist wirklich schön.
Das ist schön.
So.
Das ist
aber jetzt fahre ich bald nach Frankreich, da hören die uns nicht.
Ja, es ist in Ordnung. Wir müssen dann wieder anonym. Ja, es ist ja auch nicht immer, ne, ja. Also so als Star ist es auch nicht immer einfach, durch die Gegend zu reisen, anonym und so, ne? Ja.
Gott sei Dank erkennt mich niemand. Weil wenn ich nicht rede, dann ist alles gut. So.
Aber das tust du ja nie, nicht.
Ja, guck mal. Wie geht's dir, Sebastian?
Auch mir geht's ganz gut soweit, ja. Also bei mir ist die verschnupfte Nase tatsächlich Allergie. Ich bin jetzt im Frühling angekommen, also mein Körper ist im Frühling angekommen. Das kann Vor- und Nachteile haben, aber ansonsten ist alles fein. Also bei hier in Köln gehen die Temperaturen ja gerade rauf. Ich weiß, also ne, ich habe so das Gefühl, du bist halt einfach nur in der falschen Ecke Deutschlands unterwegs.
Das kann gut sein, aber ich will ja jetzt ein bisschen wandern und die nächsten Tage soll es hier aber auch wieder ein bisschen wärmer und auch trockener werden.
Das ist schön. Also das heißt, wir machen jetzt alle mit dir gemeinsam so ein bisschen Urlaub. Das ist doch vielleicht, also für falls ihr jetzt keine Gelegenheit habt, irgendwie selber Urlaub zu machen, ist das so, vielleicht schwappt ja so ein bisschen Urlaubsgefühl von Andi hier so mit rüber. Ja, also ich fühle mich schon ganz erholt, habe auch schon irgendwie so ein bisschen Nacken von dem Schlafen im Bulli so gefühlt. Ja, aber aber hey, das ist doch großartig. Und nochmal vielen Dank, dass du das hier alles möglich machst. Ja, dass du das alles möglich machst, weil es gibt ja doch eine ganze Menge zu besprechen. Und wenn wir diese zwei Folgen jetzt quasi hätten nachschieben müssen. Meine Herren, ich weiß gar nicht, ob ich das alles ausgehalten hätte. Vor allen Dingen auch zu warten, weil ich hätte dann die nächste Folge nicht gucken können. Also schön, dass wir das jetzt hier durchziehen können. Und so viel ist ja auch nicht mehr. Ne? Folge 7, krasser Scheiß.
Folge 7, noch 3 Folgen vor uns und noch einige Rätsel vor uns, zu denen müssen wir gleich mal kommen. Wenn du einverstanden bist, gehen wir aber erstmal kurz ins Feedback rein.
Ich bin absolut einverstanden, gerne.
Hervorragend, dann machen wir das und ich kann vielleicht mehr so Metaperspektive einnehmen. Ihr habt sehr, sehr viel zu dieser Folge geschrieben und tatsächlich war das Feedback auf die letzte Folge, die da denn hieß, ich habe sie falsch abgespeichert, die hieß The Bounty.
Ja.
Das Feedback war so ein bisschen durchwachsener als in den Folgen davor,
ja, habe ich das Gefühl. Ja, erstaunlicherweise, also, das hatte ich auch das Gefühl, ja.
Genau. Es gibt immer noch so ein paar Leute, die schwelgen in dieser Nostalgie. Da geben sie dir auch teilweise recht, ne? Sagen so, ja, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Ich finde es jetzt gerade nicht mehr, wer das geschrieben hatte. Genau, aber dieses Nostalgie-Ding hat auf jeden Fall bei einigen Leuten noch funktioniert, sogar bei den meisten Leuten funktioniert. Zum Beispiel bei Michelle, der schrieb so, hey, ich habe erst circa eine halbe Stunde eurer Folge gehört, aber ich will mal kurz Feedback zugeben, ich bin voll bei Sebastian. Der Nostalgiefaktor in dieser Staffel sprengt zwar alle Ketten, aber ich liebe es. Ich bekomme mein Grinsen seit der Folge fast nicht mehr aus dem Gesicht und hätte mir noch viel mehr optisches Schweigen, Schwelgen in Good Old Shrek gewünscht.
Optisches Schweigen ist natürlich auch schön, ja.
Optisches Schweigen ist das, was wir hier tun. Ja.
It's true. Ja, ist absolut richtig, ja.
Ja. Ja, aber es gab doch dann relativ viele Leute, die so ein bisschen ratlos waren ob dieser Folge, weil tatsächlich dieser Nostalgiehammer draufgehauen worden ist und dabei so ein bisschen, und das war der Eindruck von einigen Leuten, von mir ja auch so ein bisschen, das Drehbuch so ein bisschen vernachlässigt worden ist tatsächlich.
Ja,
ja, was soll man sagen? Vielleicht lassen wir es an dieser Stelle tatsächlich mal ein bisschen bei dieser Metaperspektive, die ihr da eingelassen habt, weil es jetzt auch nicht darum geht, hier irgendwie das runterzureden. Was ich aber ganz spannend fand, war die Perspektive von Dansk Star Trek Fan.
Ja.
Der schrieb nochmal, vielleicht liegt mein Problem auch in meiner eigenen Rezeptions- und Erwartungshaltung. Die Staffel wurde vom Showrunner als beste Star Trek seit Ewigkeiten angekündigt und die medialen Berichte haben sich überschlagen. Da habe ich vielleicht einfach mehr erwartet als das, was bisher geboten wurde. Wenn ich schon so auf Nostalgie setze, warum lasse ich Picard nicht in seinen bekannten Stärken aus TNG strahlen? Warum lasse ich ihn so passiv sein? Wo ist seine Kraft aus The Drumhead oder The Measure of a Man? Wenn ich vor allem auf Nostalgie setze, warum ziehe ich dann mit Ruffy den schwächsten neuen Charakter der Serie immer noch mit durch? Kann man drüber streiten. So.
Ne? Ja.
Aber das ist so ein bisschen, dieser Eindruck. Ja, Nostalgie ist super, das klappt auch gut, aber irgendwie sind so in den Feinheiten so ein paar Schwierigkeiten drin zu sehen.
Das finde ich aber einen ganz spannenden Aspekt, den Sie oder er da anspricht, ne? Also so die Stärken von Picard nochmal rauszuholen, also dieses wirklich meinungsstarke, diese argumentationsstarke, auch dieses bisschen sture, verhandlerische Auftreten, das hätte man natürlich noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, noch ein bisschen mehr mit reinpacken können, und da ist er gerade vielleicht auch nicht so richtig so richtig am Platze quasi, ne? Weil es geht ja gerade um keine Verhandlungen, es geht um irgendeine Spionagegeschichte, es geht um viel Action am Ende so, und da ist ja dann vielleicht auch gerade gar nicht so richtig die Besetzung, und das war ja auch das Problem in den Folgen, also den Staffeln davor, vielleicht so ein Stück weit. Ach, da gab es ganz viele andere Probleme, ist aber egal. Also ich finde den Punkt ganz spannend. Also, und ich finde, er ist einer, wobei ich jetzt auch finde, dass er in dieser Folge doch auch wieder ein bisschen was mehr zu tun hatte, auch was das Schauspielern angeht. Und ich ja finde, mal abgesehen davon, dass ich das Argument gut finde, dass er in dieser Staffel so gut spielt wie in keiner Staffel zuvor.
Ja.
Ja,
vielleicht können wir da am Ende der Folge nochmal drüber reden.
Ja, ist in Ordnung.
Gerade was die Aktivität und Passivität angeht. Also das Spiel von Stewart finde ich gar nicht so dramatisch. Im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass die SchauspielerInnen das hier irgendwie alle ganz gut machen. Ich würde vielleicht eine Einschränkung setzen, darüber können wir aber auch mal irgendwann während dieser Folge drüber sprechen. Ich weiß aber auch nicht, ob dann das nicht dann doch Drehbuch ist irgendwann.
Ja.
Weiß ich nicht.
Auf die Einschränkung bin ich gespannt tatsächlich, aber gut, ich werde mich gedulden.
Ja, worüber wir vielleicht nochmal aus dem Feedback sprechen sollten, ist die Verwendung von ChatGPT. Da war so ein bisschen bei euch so ein bisschen Kritik drin. ich weiß aber nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also, ich habe nochmal gesagt, ich nutze ChatGPT für Recherchen und das mache ich auch weiterhin. Aber ihr müsst nicht denken, und das ist ja, glaube ich, das auch, was man gerade so sehr, sehr viel falsch machen kann. Genauso wie man Wikipedia auch in Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre nicht als einzige Quelle nutzen sollte, sollte man ChatGPT auch nicht als einzelne Quelle nutzen. Das heißt, ich verschaffe mir über ChatGPT sehr, sehr gerne einen Überblick und dann gehe ich von diesem Überblick aus, zum Beispiel in Richtung Memory Alpha, zum Beispiel im deutschen Star Trek Index. Ich lese mir bestimmte Sachen durch, einfach damit ich von diesem Überblick aus diese Informationen, die mir ChatGPT gibt, nochmal sichern kann. Trotzdem ist diese Vorrecherche von der KI super hilfreich, weil ich dann einfach sofort weiß, okay, es geht irgendwie um diesen Handlungsstrang, da muss ich in diesen Folgen nochmal reingucken, da kann ich nochmal was suchen. Und das ist die Art und Weise, wie ich ChatGPT nutze. Ansonsten unterhalte ich mich halt ein bisschen mit dem und lasse ein bisschen spekulieren, aber das sind ja im Prinzip logische Schlussfolgerungen, da geht es ja überhaupt nicht mehr um große Recherche.
Und das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, ne, was wir am Ende dieser letzten Folge gemacht haben mit dem Vorausblick, das war ja eher so eine Art Experiment, was erstaunlich gut funktioniert hat, wie ich finde. Und das andere ist ja quasi an der Enhanced Suchtool. Also ChatGPT kann ja einfach durch die, ich sag mal, Intelligenz, die drin steckt, halt viel geschmeidiger Suchanfragen stellen. Du kannst halt sagen, irgendwie such mir bitte alle Star Trek Folgen aus The Next Generation, die, weiß ich nicht, in denen Data einen Witz erzählt hat oder so. Und mit ein bisschen Glück kriegt das ChatGPT hin, und das kriegst du halt mit keiner anderen Suchmaschine so hin, ne?
Ja, genau. Das Problem ist allerdings natürlich, dass ChatGPT im Gegensatz zu Suchmaschinen lügt. Und das ist ein größeres Problem, weil ChatGPT erfindet auch zwischendurch einfach mal Sachen, also wenn es keine sinnvolle Antwort gibt und ich aber darauf beharre, dass es eine sinnvolle Antwort geben soll, dann sagt er, ach so, ja, mir ist da gerade was eingefallen, und dann erzählt es irgendwas. Und es ist oft irgendein plausibles Zeug. Außerdem, die Folgentitel bringt ChatGPT schon mal durcheinander, und deswegen muss man sowieso nochmal nachrecherchieren. Aber seid sicher, dass ich das mache. Es ist trotzdem eine krasse Zeitersparnis, dieses Tool zu nutzen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist der Ansatz, beziehungsweise doch, ich habe es verstanden, aber ich teile ihn nicht. Ist der Ansatz von Hannah, die verweist nochmal darauf, dass Italien ChatGPT gesperrt hat. Ja, Italien hat ein neofaschistisches Regime, dass die schnell eine Internetsperre raushauen, keine Frage.
So, ja.
Ne? Und die Begründung machen durchaus Sinn, sagt Hannah. Das ist wiederum was anderes, und das kann man ja nochmal überprüfen. Die Frage ist mittlerweile, wie ich mich fühle, wenn ich eine Uni-Arbeit schreibe mit ewig langer Recherche und selbst angeeignetem Fachwissen, während andere einfach eine KI nutzen, dann fühle ich mich verarscht. Ja, aber wenn die KI deine Uni-Arbeiten in derselben Qualität schreiben kann, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem. Dann sollten wir vielleicht diese Uni-Arbeiten umstrukturieren. So.
Ja, und
wenn es nämlich nur darum geht, irgendwie Wissen zusammenzufassen, dann ja, ist es irgendwie auf Dauer so ein bisschen schwierig. Ja.
Und genau, erstens das. Zweitens kann es ChatGPT, glaube ich, stand jetzt auch noch nicht in. Also klar kannst du ChatGPT sagen, schreib mir bitte irgendwie eine Abschluss- oder eine Bachelorarbeit zum Thema tralala mit den und den Faktoren oder so. Aber du kannst das ja auch nicht so abgeben. Also das wird nicht funktionieren. So. Also du kannst vielleicht Grundlagen daraus benutzen oder dich inspirieren lassen oder so. Aber ich glaube, du kannst Stand jetzt bei so komplexeren Arbeiten, geht das noch nicht. Also vielleicht ein Aufsatz über das Schaffen von Mozart in seinen Frühjahren. Sowas wird vielleicht funktionieren, ja. Aber ich glaube, eine Bachelorarbeit, noch nicht so richtig.
Ja, weiß ich nicht. ChatGPT ist da schon sehr, sehr mächtig, und gerade was Gelaber angeht, und vielleicht wissenschaftliche Arbeiten bestehen häufig auch aus Gelaber. Ich habe selber welche geschrieben und gelesen. Das kann ChatGPT schon ganz gut. Hannah bringt noch einen zweiten Punkt, und sie verweist dann auch noch drauf, ich bin, was KI anbelangt, sehr zwiegespalten. Habe letztens nochmal Hans Jonas' Prinzip der Verantwortung gelesen, ein sehr gutes Werk meines Erachtens, das uns dafür sensibilisieren sollte, was wir anrichten können. Ja und nein. So. bei Hans Jonas formuliert irgendwann auf Kants Basis quasi einen neuen Imperativ und sagt, wir sollten vor allen Dingen darauf achten, dass wir den indefiniten Fortbestand der Menschheit nicht gefährden. So, ne?
Ja.
Das musste Kant nicht, weil bei Kant konnte man das schlichtweg nicht. Also in Kants Moralsphäre, da war das weiteste, dein weitester Kreis, in dem du irgendwas bewirken konntest, war eine Pistole, die du irgendwie 50 Meter weit schießen konntest. So. wenn Hans Jonas im 20. Jahrhundert schreibt, dann sind wir in der Lage, durch ökologische Art und Weise, aber vor allen Dingen auch durch Waffen, eben die Menschheit auszulöschen.
Ja.
Und das muss man berücksichtigen, deswegen macht er einen neuen Imperativ. Finde ich auch gut. Und KI ist gefährlich, und da waren alle Informatiker drüber davor. In dem Moment, wo KI so schlau ist wie der schlauste Informatikprofessor, ist KI sofort so schlau wie 1 Milliarde dieser schlausten Informatikprofessoren, weil sie sich ja dann einfach reproduzieren kann. Das ist schwierig, ja. Das ist ein Gedankenexperiment, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Deswegen finde ich die Moratorien, die ja gerade gemacht werden, finde ich auch gut. Aber das heißt nicht, dass wir ChatGPT nicht nutzen sollten. Also das sind zwei verschiedene Dinge, finde ich. Weil ChatGPT ist total begrenzt in ihren Möglichkeiten und ist ja sogar so programmiert, dass es nichts Böses tun kann. Also da sind ja irgendwie so bestimmte Schwellen einprogrammiert in die Algorithmen. So, wenn du mal Kriegstaktiken fragst, dann geht das schon nicht. Du musst dann irgendwie einen fiktiven Konflikt beschreiben oder sowas, damit es dann wieder geht. Damit ChatGPT dir irgendwelche Kriegstaktiken verrät oder sowas. Deswegen, die Nutzung von KI auf der einen Seite, finde ich, kann man anders behandeln als die Erforschung von weiterer KI auf der anderen Seite.
So. Und ich meine, ne, egal was passiert, das ist halt so irgendwie mit der Digitalisierung, es ist mit dem Computer, es ist wie mit Fernsehen, es ist wie mit dem Buch. Also es ist halt eine neue, neues Medium, es ist eine neue Art von Technik, die wir nutzen werden, das wird nicht mehr weggehen. Also künstliche Intelligenz ist jetzt schon in unserem Alltag in so vielen Anwendungen, von denen wir vielleicht auch gar nicht irgendwie wissen, dass es da eine Rolle spielt, in Produktionsprozessen von Produkten, die wir kaufen und so weiter und so fort. Also das wird nicht mehr weggehen, dass wir uns mit dem Umgang darüber oder über den Umgang damit Gedanken machen, absolut fair enough so. Und auch die moralischen Probleme, die irgendwann mal auf uns zukommen können und vielleicht sogar früher als später. Und ich meine, wir unterhalten uns ja schon länger über so Geschichten wie, was macht das Auto eigentlich, wenn es gerade selber fährt und auf dem Zebrastreifen die Mutter mit Kind überfahren soll oder dann auf dem Bürgersteig den alten Mann oder wie auch immer. Ne? Also so moralische Dilemmata. Genau,
das klassische Trolley-Problem.
Genau, ja, da sind wir wieder. Haben wir möglicherweise irgendwann mal drüber gesprochen. So, das sind natürlich alles Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und na, wir haben alle irgendwie die ganzen Terminators dieser Welt gesehen. Natürlich sollten wir uns auch damit auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn künstliche Intelligenz intelligenter wird, als wir das eigentlich wollen oder kontrollieren können. So. Aber das ändert nichts daran, dass es nicht mehr weggehen wird. Also es ist da. Es ist Teil unserer Gesellschaft, unseres Lebens. Und ja, dadurch, dass wir es halt irgendwie, dass wir ChatGPT sperren, wird nichts passieren. Und deswegen, also ich verstehe auch diese Moratoriengeschichte irgendwie. Also ich verstehe den Hintergrund, dass man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt mal 6 Monate Hold und denken mal drüber nach. Aber es ist eigentlich auch Bullshit, weil es wird nicht passieren. Weil selbst wenn sich irgendwie ein paar große Tech-Konzerne jetzt irgendwie zusammensetzen und mal kurz überlegen, wie es weitergehen soll, es wird ja weiterentwickelt. Also auch in den 6 Monaten. Also du kannst Entwicklung nicht aufhalten. Sie wird passieren. Und es wird auch immer das passieren, was mit Entwicklung immer passiert. Es werden tolle Dinge daraus entstehen, genau wie im Internet. Es werden tolle Dinge daraus entstehen und es werden schlechte Dinge daraus entstehen und wir müssen halt damit irgendwie umgehen.
Genau. Aber so wie wir das Manhattan Project gestartet hatten und das ja auch sehr, sehr lange funktioniert hat, dass diese Atommächte sich eben dazu disziplinieren, eben Atomwaffen nicht zu nutzen und auch am besten möglichst nicht damit zu drohen, hat bis zu einem gewissen Teil funktioniert. In den letzten Monaten ist es ein bisschen schlechter geworden. Ja. Whatever. Genauso könnte man sich ja irgendwie auf ethische Maßgaben einigen unter den großen Tech-Konzernen und unter den großen Playern in der KI-Forschung, dass man sagt, ja, wir gucken schon bei jedem Schritt nochmal, ob das noch verantwortbar ist. Und da sind wir bei Hans Jonas, ne? Wir müssen Verantwortung übernehmen über unser eigenes Handeln, dass wir eben nicht den indefiniten Fortbestand der Menschheit gefährden, dass wir verdammt nochmal unsere Spezies retten.
Ja. So. Ja. Es ist ja auch nicht immer Konsens auf diesem Planeten. Ja. Das ist, ja. Und ein Stück weit sind wir damit auch schon mitten in der Folge eigentlich, ne? Also mit Handlung, Moral, Konsequenzen und all solchen Dingen, da werden wir uns ja gleich auch noch ein bisschen intensiver beschäftigen.
Sehr gut, dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal kurz in das Team hinter der Folge.
Oh, ja, gerne.
Wir haben die Autorin Jane Max, kanadische Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin, seit vielen Jahren in Film- und Fernsehindustrie tätig, hat Serien gemacht wie Bellevue, The Detail, Cardinal, dafür hat sie sogar eine Emmy-Nominierung bekommen, hat in der letzten Staffel vor allen Dingen schon Watchers, Two of One und Monsters gemacht, ist also schon länger bei Picard unterwegs. In dieser Staffel hat sie 17 Seconds geschrieben. Die Regisseurin der Folge heißt Deborah Kampmeyer. Die ist gar nicht mehr so erfahren, obwohl sie 57 Jahre alt ist. Aber die hat in den letzten 20 Jahren, war sie eher Schauspiellehrerin und durchaus renommierte Schauspiellehrerin. Am National Shakespeare Conservatory oder bei Playwrights Horizons hat sie gelehrt, hat eine Schauspielklasse am Broadway. Also es ist wirklich eine relativ renommierte Schauspiellehrerin. Hat 2003 angefangen, Filme zu machen. Für ihren Debütfilm konnte sie Elizabeth Moth und Robin Wright Penn gewinnen. Oh. Also auch nicht so schlecht.
Ja.
Und hat dann auch mächtig Preise mit diesem Film gewonnen. Anschließend hat sie noch den Film Hound Dog gemacht und 2016 Split. Ansonsten ein bisschen TV. Das war's dann aber auch schon. Sie hat die erste Episode von Tales of the Walking Dead gemacht, die ich übrigens großartig fand. Da werde ich irgendwann nochmal an anderer Stelle drüber reden. Ihr TV-Debüt hatte sie 2019 erst in Ava DuVernays Serie Queen Sugar. Und da sieht man dann auch, aus welcher Sparte sie kommt. Kampmeyer gilt nämlich als feministische Regisseurin. Die will unbedingt Geschichten von Frauen erzählen. Also nicht, weil das dann bessere oder schlechtere Geschichten als Männer-Stories wären, sondern einfach andere Geschichten. Ne?
Ja.
Ihr Debütfilm, also dieses Virgin, handelt von Vergewaltigung und der Film ist tatsächlich kritisiert worden, unter anderem auf IMDb, dafür, dass es da keine sympathischen Männerfiguren im Film gab.
Okay.
Komisch.
Ja.
So. Naja. Die haben schon Discovery gemacht,
weil ich finde, aber gut, ja.
Ja, genau, ja. Eben, genau. Vor allen Dingen einen Film über Vergewaltigung.
Richtig.
Bei Discovery hat es in der 4. Staffel schon eine Folge gemacht, nämlich The Galactic Barrier. Die fand ich auch ganz gut.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, genau.
Das war das, da ging es so gerade so langsam los, glaube ich, mit der Erkenntnis, was das da draußen irgendwas ist, ne? Oder war das schon die Folge, wo sie quasi durch die Galactic Barrier durch sind? Das weiß ich gar nicht mehr.
Genau, das ist die Folge, wo sie durchgeflogen sind. Das war, wo sie aus der Galaxie ausgetreten sind.
Genau, durch diese lustige kleine Blasenwelt, ja.
Genau.
Ja.
So. Jetzt müssen wir nochmal überlegen, was sind noch für Rätsel offen, bevor wir jetzt mit dieser Besprechung starten.
Oh ja, das fand ich gut beim letzten Mal. Lass uns das überlegen, ja.
Ja, ich habe auch ein paar Fragen vom letzten Mal wieder mit aufgenommen.
Ja.
Wer ist der geheimnisvolle Totenschädel?
Nach wie vor unklar, wobei ich jetzt, glaube ich, mittlerweile das Gefühl habe, dass er kein Teil von Vedek ist. Weil ja. Vedek ja doch sehr, also das spricht jetzt nicht hundertprozentig dagegen, aber in dieser Folge ist Vedek ja sehr sehr hörig ihm gegenüber oder ihr oder wie auch immer. Deswegen würde ich denken, es ist wahrscheinlich schon irgendwie, ja vielleicht ist es, also ich glaube, ich bleibe am ehesten bei dieser Theorie, dass es quasi die Verbalisierung dieser Verbindung ist, die sie eingegangen ist, mit den abgespalteten GründerInnen.
Ich finde es gerade ganz witzig,
ja.
Weil irgendwie die gesamte Star Trek-Welt spekuliert,
ja.
Und mit zwei Grundlagen. Erstens, diese grundsätzliche Grundlage, wir kennen jetzt Terry Metellus, wir kennen das Produktionsteam von Star Trek Picard, deswegen gehen wir davon aus, dass es jemand ist, den wir kennen. Weil irgendwie jemand Unbekanntes, das käme uns seltsam vor bei diesem Produktionsteam, die versuchen dann irgendwie immer das im Star Trek-Kosmos irgendwie zu verhaften. So. Die zweite Grundlage ist, wir haben absolut keine Ahnung, wer. So. Alle tappen völlig im Dunkeln. Es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel bei TrekZone,
ja.
Wo sie so irgendwie 10 Möglichkeiten aufweisen und überall steht drunter, naja, unwahrscheinlich. Eigentlich unwahrscheinlich. Das glauben wir eigentlich nicht. Also es ist total schwierig. Ich habe mittlerweile eine vage Theorie, die ist auch eher unwahrscheinlich, ist aber gerade meine beste Theorie.
Willst du sie teilen?
Vielleicht gleich. Ja, sollen wir jetzt oder vielleicht gleich?
Wir können noch hinterher. Also wenn die Szene kommt. Es ist ja, okay, ja, wenn die Szene kommt oder auch am Schluss oder wie auch immer es kommt, es passiert ja tatsächlich in der Richtung ja heute noch.
Ja, lass am Schluss machen. Lass am Schluss machen, hast recht.
Okay.
Am Schluss spekulieren wir noch ein bisschen.
Sehr wohl.
Auch über die Frage, woher Jack die Vision und die Kampffähigkeiten hat.
Ja, auch da können wir ja am Ende dieser Folge nochmal drüber philosophieren, weil bisher ist es ja, also wenn wir jetzt Stand jetzt quasi vor der Folge, ist es ja nach wie vor völlig unklar. Wir waren ja sogar so weit, dass wir gesagt haben, okay, das mit den Visionen, das erschien mir auf das iridische, heißt es so, Syndrom?
Iromodisch.
Ja, richtig. Habe ich doch gesagt. Und hatten ja kurz die Angst, dass es nie wieder thematisiert wird. Jetzt wissen wir, in dieser Folge wird es wieder thematisiert und auch die Kampffähigkeiten, die offensichtlich ja noch über einiges hinausreichen, als was wir bisher gesehen haben. Deswegen würde ich auch da vorschlagen, lass uns da entweder an der Stelle oder später am Ende nochmal drüber spekulieren, weil da passiert ja doch einiges in dieser Folge.
Fair enough, schieben wir ans Ende. Eine Frage, die ich, glaube ich, nicht mehr geklärt bekomme in dieser Staffel ist, warum schießt Beverly so zerstörerisch in der ersten Folge auf ihre AngreiferInnen?
Nee, ich fürchte auch, dass wir die nicht mehr erklärt bekommen. Vor allen Dingen, weil wir mittlerweile ja irgendwie doch wirklich davon ausgehen können, dass Beverly nicht mehr weiß, als sie vorgibt zu wissen. Auch gestützt durch Dinge, die in dieser Folge passiert sind, weil sie ja irgendwie Vedek so begegnet, als hätte sie irgendwie keinen weiteren Plan. Das, also so, genau. Ne? Ja.
Das sehe ich auch so.
Ja.
Was wollen die Changelings mit der Waffe?
Ach so, stand jetzt vor der Folge, keine Ahnung. Nach der Folge haben wir eine seltsame Erklärung, die ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ehrlich gesagt.
Ich find's nach der Folge noch fraglicher als vorher, ehrlich gesagt. Und deswegen unklar.
Ja.
Und was wollen sie mit Jack?
Ja,
auch das ist völlig unklar.
Völlig unklar, ja, genau. Also das Witzige ist, dass diese Serie oder diese Folge uns ja versucht, Erklärungen zu liefern für genau diese Punkte, es dann auch tut, aber nicht tut. Wenn du weißt, was ich meine.
Genau.
Es werden
genau.
Dinge erzählt.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Es werden Dinge erzählt und hinterher denkst du immer noch so, okay, und jetzt? Okay, aber das ist vermutlich so gewollt.
Uns werden halt Motivationslagen erzählt.
Ja.
Aber uns wird irgendwie nicht so richtig erzählt, was man mit dieser Motivation dann anfängt.
Ja.
Aber okay, wir können jetzt mal in die Folge reingehen, würde ich sagen.
Ja, gerne.
Wir starten mit wunderschönen Bildern eines Nebels im Wald.
Ah, wunderschön, meine Herren. Also wenn sie was können, dann diese, also da hätte ich mich jetzt, das hätte ich die ganze Zeit screenshotten können, weil das sind ja die besten Wallpapers, die man sich so ausmalen kann. Richtig nice.
Stimmt eigentlich, das könnte man sich als Wallpaper machen. Gute Idee, mache ich beim nächsten Mal.
Ja,
obwohl, man darf, glaube ich, Paramount Plus auch nicht screenshotten, ne?
Ja, aber Entschuldigung, wenn du es als Wallpaper benutzt, wer wird's herausfinden, außer er kontrolliert deinen Computer oder sie?
Nee, ich glaube, das geht gar nicht in der App, oder? Weiß ich nicht.
Also ich kann doch...
Mal ausprobieren. Bei Netflix und Amazon Prime geht's nicht, da kann man keinen Screenshot machen.
Aber wenn ich auf dem Rechner das aufmache... Also ist immer so die Frage, welche Auflösung dann hinterher noch bei rauskommt. Aber wenn ich das auf dem Rechner aufmache und dann einfach mein Screenshot-Tool nutze, oder ne, bei Apple gibt's auch die eingebaute Screenshot-Funktion.
Geht nicht. Hast du ein schwarzes Bild bei Netflix und Amazon?
Ernsthaft?
Ja.
Crazy. Okay, das probiere ich aus.
Ich habe schon sehr, sehr häufig funktioniert für unsere Folgenvorbereitung, zumindest als wir noch bei Netflix waren, also beziehungsweise als Star Trek noch bei Netflix war, hat es überhaupt nicht funktioniert. Und bei Amazon funktioniert es halt auch nicht, wenn wir da Lower Decks oder eben damals noch Picard geguckt haben. Jetzt gucken wir es hier alles auf Paramount Plus.
Crazy shit.
So, ja. Zu diesen Bildern eines Nebels im All hören wir ein gepfiffenes Kinderlied. Ich dachte am Anfang, das wäre hier Schlaf, Kindlein, Schlaf oder Maikäfer, Flieg oder sowas.
Ja.
Das wäre eine Melodie aus dem 18. Jahrhundert. Johann Friedrich Reichardt. Nach den ersten beiden Takten hast du dann aber so eine Transponierung, ne? Also es ist und dann ähnelt es eher dem englischen Kinderreim Three Blind Mice, also drei blinde Mäuse.
Ah.
Die Melodie ist sogar noch älter, von 1609 von Thomas Ravenscroft.
Genau. Okay.
Ist unklar, was das wofür der Song da war. Wird so ein bisschen spekuliert, dass es eventuell auch einfach ein Verhöhnungssong gegen drei protestantische Bischöfe war, die von irgendeiner Queen getötet worden sind und die wären blind, weil sie halt Protestanten waren und keine Katholiken. I don't know. Könnte durchaus sein.
So. Aber was dieser Aber, Song dann quasi am Anfang dieser Folge zu suchen hat, ist damit auch völlig unklar.
Ja, an dieser Stelle schon noch, aber später wissen wir es ja. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, ob du dich daran noch erinnerst.
Gerade nicht, aber dann wird es mir wahrscheinlich wie Mäuse aus den Augen fallen, wenn wir drüber sprechen.
Wir machen dann einen Schwenk und zwar zum Shintoka-Schrottplatz. Das ist ein Trümmerfeld und mittendrin liegt die USS Titan, verbirgt sich im Schrottplatz mit minimaler Energie, um nicht entdeckt zu werden.
Mhm.
Dass in diesem Shintoka-System ein Schrottplatz ist, ergibt erstaunlich viel Sinn. Ich hatte den Namen vergessen. Kannst du dich noch an diesen Namen erinnern? Shintoka-Schrottplatz?
Nee, tatsächlich nicht.
Oder Shintoka-System?
Weder noch, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es irgendwie jetzt nicht ganz fremd ist, aber ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Shintoka lag während des Dominion-Kriegs im kardassianischen Raum nahe der Grenze zur Föderation.
Mhm.
Und im System befindet sich so ein kleiner Planetoid namens AR558.
Mhm.
Vielleicht klingelt es da schon ein bisschen.
Nee, noch nicht.
Wir hatten diese alliierten Kräfte aus Föderation, Romulanern, Klingonen. Ne? Die Romulaner waren ja von Sisko in the Pale Moonlight zusammengebracht worden. Ne?
Ja.
Die hatten herausgefunden, dass das Shintoka-System, kardassianischer Raum, nur von 5 Staffeln Jem'Hadar-Angriffsschiffen bewacht wurden im Dominionkrieg.
Ah.
Also hatten sie beschlossen, genau das System zu nutzen, um eine Invasion in den kardassianischen Raum zu starten.
Mhm.
So. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass die Cardassianer das System quasi komplett vermint hatten. Also mit so hunderten orbitalen Waffenplattformen.
Ja, ich erinnere mich.
Und das führte zu einer relativ grausamen Schlacht, der sogenannten ersten Schlacht von Shintoka in DS9 Tears of the Prophets.
Mhm.
Die alliierten Föderationskräfte haben diese Schlacht am Ende sehr verlustreich gewonnen, auch weil sie diese Waffenplattformen irgendwann ausschalten konnten. Die Invasion ging aber nicht weiter als Shintoka, weil diese siegreichen alliierten Schiffe, die blieben in diesem System eingeschlossen und haben da dann ständig Dominion-Angriffe abwehren müssen. Also in Image in the Sand oder auch eben in der Folge The Siege of AR-558, also die Belagerung von AR-558. Das ist tatsächlich dieser Planetoid in diesem System. Die Romulaner haben dann lange dieses System gehalten, aber immer wieder auch mit heftigen Verlusten. Zum Beispiel wird das gezeigt in Shadows and Symbols. Nach 8 Monaten gibt es dann aber eine Wende im Kampf um das System, nämlich das Dominion schließt sich mit dem Breen zusammen.
Ich erinnere mich.
Und die Breen hatten so eine energiedämpfende Waffe, gegen die weder die Romulaner noch die Föderation irgendwas ausrichten könnten und die Klingonen auch nicht. Das heißt, wir hatten noch eine zweite Schlacht, die zweite Schlacht von Shintoka. 311 von 312 Schiffen wurden zerstört. Die Breen haben dabei vielleicht 4 bis 5 Schiffe verloren. Also es war eine fürchterliche Schlacht, vielleicht die schlimmste für die Alliierten aus Föderation Klingonen und Romulaner im gesamten Dominion-Krieg. Ja. Dabei ist übrigens auch die erste Defiant zerstört worden. Ah, das einzige überlebende Schiff war Martok's Bird of Prey, die IKS Kitang, die dann eben auch noch Sisko mit rausgebracht hat. Das war in den Folgen DS9 The Changing Face of Evil und When It Rains. Also vor allen Dingen When It Rains. So, jetzt ist auf jeden Fall klar, warum dann Schiffsfriedhof ist.
Ja,
also mit definitiv. Diesen beiden riesigen Schlachten da. Ne? Genau.
Das ergibt auf jeden Fall sehr eindeutig Sinn, ja.
Ja. Seven of Nine spricht jetzt mit einem alten Weggefährten. Nämlich mit Tuvok.
Verrückt. Es ist wirklich, also, aber es ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich.
Es ist auf jeden Fall Tim Russ.
Es ist Tim Russ.
Und wir können davon ausgehen, dass Tuvok dadurch auch noch im Dienst ist, ne? Weil ansonsten hätte sich Seven of Nine ja gar nicht bei ihm gemeldet.
Ja.
Das heißt, das ist der einzige uns bekannte Sternflottenoffizier, der in 3 Jahrhunderten im Dienst war.
Naja, ich meine, Vulkanier werden ja alt, ne?
Ja, wir sind jetzt im 25. Jahrhundert, im 24. haben wir ihn natürlich gesehen und aber auch im 23. unter Captain Sulu war es ja, glaube ich, ne? Genau.
Ja. Also, ja.
Da war er auch schon unterwegs. Das Schöne ist, er ist immer nur Captain. Ne? Also immer noch nur Captain. Also er ist nicht Admiral geworden oder sowas. Tuvok ist immer noch Captain.
Ja,
so.
Ja.
Das ist auch schön.
Ja, muss reichen. Ne? Aber vielleicht wollte er das. Kann ja auch sein, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ne? Dass er sagt irgendwie, Admiral, dann bist du vielleicht auch weniger draußen, je nachdem, was du da so tust. Und ich will einfach im Weltraum unterwegs sein und wichtige Dinge tun.
Das dagegen spricht allerdings, dass wir Tuvok ja auch schon mal gesehen haben nach der Rückkehr der Voyager in 2378, nämlich 3 Jahre später, also in 2381, war er ja Ermittler für die Föderation. Das sehen wir in Lower Decks, als Captain Freeman angeklagt wird,
ja.
Diesen Heimatplaneten der Paklet zerstört zu haben. Da war er ja, keine Ahnung, was denn? Detektiv?
Ja, wer weiß, Privatermittler. Aber vielleicht ist das ja genau der Grund dafür. Also vielleicht hat er dann irgendwie diesen Schreibtisch-FBI-Job hier angenommen für eine Weile und war bei, weiß nicht, in der Starfleet Security oder was auch immer er da gemacht hat. Und hat sich dann gesagt, okay, das war irgendwie ganz nice, aber jetzt will ich mir wieder raus.
Detective Tuvok als Serie würde ich gucken.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, die Wahl, was wir gucken wollen, die haben wir ja jetzt, oder die Wünsche werden jetzt gerade ja ein bisschen eingeschränkt, weil es ja Ankündigungen gibt, was eine neue Serie angeht. Aber das machen wir da vielleicht an einer anderen Stelle mal ein bisschen intensiver.
Ja, genau. Also wenn wir irgendwann mal über News sprechen, dann sprechen wir auch über die Starfleet Academy Serie.
Ja.
So. Seven will Informationen über Rikers Aufenthaltsort erhalten und Tuvok erklärt, dass Riker nicht in Starfleet gewahrsam ist. Seven bittet Tuvok um Hilfe bei der Suche nach Verbündeten und fragt dann nach dem letzten Mal, dass er Admiral Janeway gesehen hat. Ne?
Mhm.
Und währenddessen machen Shaw und Tevin eine Stimmanalyse.
Mhm.
So, die läuft erstmal ins Leere. Unschlüssig, ob die Stimme wirklich zu Tuvok passt.
Mhm.
Seven macht dann immer noch so einen Test und streut ihr Kaltor-Spiel ein und Tuvok reagiert für ihr Verhältnis schlau. Ne? Also er verweist darauf, dass Seven ihn unzählige Male geschlagen hat.
Mhm. Ne?
Und Seven ist erstmal auch sehr, sehr erleichtert. In dem Moment, wo sie erleichtert ist, klingt dann auch der Voyager-Score im Hintergrund an. Das Vertrauen ist kurzzeitig hergestellt.
Was schön oder was ist, was schön. Ach ja. Ich weiß, du bist ja nicht so der große Voyager-Enthusiast, aber...
Doch, bin ich.
Unterstelle ich dir das immer?
Bin ich. Du unterstellst mir das immer. Nur weil ich Voyager von den drei großen 90er-Jahre-Serien die schwächste fand, heißt das ja nicht, dass ich sie schwach fand.
Ja, oh, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal für. Aber ist egal. In das Thema müssen wir uns jetzt nicht hineinfallen lassen. Auf jeden Fall hat's mein Voyager-Herz auf jeden Fall berührt, und vor allen Dingen, als ich mir dann sicher sein konnte, dass es wirklich Tuvok ist. fand ich sehr schön, ihn wiederzusehen. Bis ungefähr 30 Sekunden später.
Ungefähr. Dass die Kal-To dafür nutzt, ist total sinnvoll, weil Tuvoks eines der ersten Lobpreisungen.
Ja.
Ihr wisst, was ich sagen möchte. Eines der ersten Lobe von Tuvok für Seven war, dass sie ihn Kal-To geschlagen hat in The Omega Directive. Also Kal-To ist ja so ein logisches Geduldsspiel. Sieht so ein bisschen aus wie Mikado, das man dann aber ordnen muss, was vorher sehr, sehr chaotisch da liegt. Das ist so ein Metall-Mikado quasi.
Ja, ja.
Harry Kim hat das mal Vulcan Chess genannt, und da hat Tuvok ihn korrigiert. Kal-To stelle zu Schach wie Schach zu Tic-Tac-Toe. Klassische vulkanische Beleidigung. Euer schlaues Spiel ist für uns nur Kinderkacke.
Ja.
So.
Sympathisch.
Also Tuvok stimmt zu.
Ja.
Genau. Tuvok stimmt zu, sich mit ihr zu treffen, um neue Verbündete zu finden. Seven schlägt vor, sich auf Eklion 7 zu treffen, wo ihr neurales Muster stabilisiert wurde. Tuvok stimmt auch sofort zu.
Ja.
Und das war ein krasser Fehler. Denn auf Eklion 7, das wir übrigens gar nicht kennen, gab es wohl Demos gegen das Kolinar, weswegen kein Vulkane dahin gehen würden.
Mhm.
Also den Planeten kennen wir nicht, Anti-Kolinar-Demos kennen wir auch nicht. Das Kolinar ist so ein langes, quasi klösterliches Training, mindestens 2 Jahre, eher viel mehr, um eine letzte Reise zur reinen Logik zu unternehmen für einen Vulkanier. Können wir schon vorstellen, dass dagegen demonstriert wird. Ich weiß allerdings nicht so richtig von wem, also eigentlich nur von Vulkaniern irgendwie.
Klar.
Aber gut, wir würden auch dagegen demonstrieren, denn pure Vernunft darf niemals siegen, nicht wahr, Sebastian?
Ja, ja. Natürlich. Ja, du hast völlig recht.
So. Außerdem wurde Sevens neurales Muster von Tuvok auf der Voyager stabilisiert. Das war in Infinite Progress. Seven hatte da so eine Art Persönlichkeitsstörung, was mit einem Vinculum in einem zerstörten Borgschiff zu tun hatte in der Nähe. Whatever, guck doch mal Infinite Regress. Auf jeden Fall wurde deswegen Sevens neurales Muster von Tuvok stabilisiert. Und zwar durch ein Mindmeld. Und daran erinnert sie sich.
Natürlich.
Und das war natürlich nicht auf Eklion 7. Das heißt, das war der große Test. Seven erkennt also, dass Tuvok ein Changeling ist.
Mhm.
Und sofort beginnen die Changelings mit Trace Routing, um den Standort der Titan rauszufinden. Die Changelings, der Changeling bekennt, dass sie Tuvok gefangen halten, es ihm auch nicht gut ergehen wird, inklusive einer Warnung, dass der Tod wie eine Erlösung wirken wird, wenn die Changelings mit ihnen fertig sind.
Mhm.
Shaw und Geordi versuchen mit der Brückencrew der Titan die Verbindung irgendwie zu kappen. Übrigens, Shaw nennt Seven dabei übrigens immer noch Hansen.
Naja, er hat nicht so richtig dazugelernt, ne?
Ist das Gewohnheit oder war das jetzt einfach eine Hektik oder so? Oder?
Ich glaube, es ist Sean, weil Sean ist. Also ich glaube nicht, dass der jetzt so schnell so fähig ist, sich da seinen Überzeugungen zu widersetzen, oder? Also du hast ja Hoffnung für ihn gehabt, so irgendwie, ne? Also du hast ja gehofft, dass er sich weiterentwickelt. Aber ehrlich gesagt, ich nicht so richtig.
Schade, würde ich sagen. Picard mischt sich jetzt in die Unterhaltung ein, fragt nach Riker, und dann verändert sich der Tuvok-Changeling in einen sehr ledierten Riker. Der sei nämlich so gut wie tot, wie Picard selbst.
Tja, hat wenigstens Jonathan Frakes die Credits gehabt für diese Folge dann hier, ne?
Gruselig sah es aus, oder?
Ja, schon. Ziemlich.
Also ich fand das insgesamt eine ziemlich gute Einführungsszene, vielleicht sogar die beste Einführungsszene der gesamten Staffel, weil ich finde, hier wird Also die Quintessenz ist klar, ne, sie sind auf sich allein gestellt. Hier wird im Prinzip auch gezeigt, das war offensichtlich auch nicht der erste Versuch, irgendwie einen alten Weggefährten zu fragen.
Ja.
Aber es ist ein geschickter Versuch, Tuvok mit einzubinden. Vor allen Dingen das auch Seven machen zu lassen, die ja im Prinzip auf dem Captain's Chair eigentlich gar nicht so viel verloren hat, wenn Shaw daneben steht.
Ja.
Aber sie macht es, weil sie eben Tuvok sehr, sehr gut kennt und deswegen Tuvok lesen kann. Also das fand ich insgesamt alles sehr, sehr gut konstruiert. Hier hat man wirklich, finde ich mal, ja.
Ja, auch spannend inszeniert, finde ich, ne? Also es war schon irgendwie, also du hast so von Minute eins an so dieses Knistern im Raum gefühlt, so diese Skepsis von allen Beteiligten. Und man hat, finde ich, auch so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass man ihnen anmerkt, dass sie das gar nicht zum ersten Mal machen und dass da irgendwie ein Keim von Hoffnung, aber auch sehr viel Skepsis im Raum ist. Ne? Und ich finde, das hat echt sehr gut für mich funktioniert, diese Atmosphäre, die sie aufgebaut haben.
Und ich fand es deswegen auch einen sehr, sehr schönen Gastauftritt von Tim Russ hier, weil du hast wirklich jetzt mal so einen Legacy-Charakter einfach für einen total, im Drehbuch total sinnvollen Move kurz genutzt, gar nicht verschwendet, sondern wirklich so genutzt im Sinne von, der hat hier eine total sinnvolle Funktion. Also es gibt überhaupt keinen, sie hätte jetzt auch Chakotay fragen können, natürlich.
Klar.
So, ne? Also, aber einen Legacy-Charakter für diese Stelle zu nutzen, war total sinnvoll. War, finde ich, auch viel schöner, also ein viel schönerer Auftritt als Moriarty in der letzten Folge irgendwie, weil das war irgendwie so, ja, du bist halt kurz da.
Ja, ja, genau. Es war so ein bisschen mehr konstruierter. Hier war es sehr, sehr klar und quasi im Stewartschen Sinne, ne, der ja früher immer gesagt hat, die Gastauftritte müssen verdient sein. Und das war dieser auf jeden Fall. Auch wenn Tim Russ natürlich hätte noch ein bisschen mehr, also er hat ja gespielt, ne, aber er hätte ja aus der Tuvok-Rolle noch mehr ausbrechen können, ne, als klar war, dass er nicht mehr Tuvok ist, ne. Wobei er schon böse war.
Aber ich finde, er hat super gespielt. Ich finde, in dem Moment, wo du dann plötzlich das Lächeln auf Tim Russ Gesicht siehst, also unabhängig davon, dass die Ohren so ein bisschen komisch aussahen, das, ne,
ja,
whatever.
Ja.
So. Aber in dem Moment, wo er lächelt, weißt du sofort, verdammt, das ist nicht Tuvok.
Ja.
Und ich finde, weil Tim Russ es ja geschafft hat, über 7 Jahre Voyager sein Gesicht zu behalten, ohne es zu verändern irgendwie.
Ja.
Und wenn er dann plötzlich hier lacht, dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wer ist
so.
Das?
Ja. Also ich war wirklich voll into it, ja. Super. Genau, dann gehen wir ins Intro.
Yep.
Und wir bleiben aber, wie die ganze Folge auch, auf der USS Titan A. Das ist also quasi eine, wie nennt man das so schön?
Bottle Show.
Ja, genau.
Bottle-Chip-Folge.
Bottle-Chip-Folge, genau. Ja. Ship in a Bottle. So. Wir gehen in den Konferenzraum, da diskutieren Picard, Geordi und Beverly, wie sie die Verschwörung der Changelings aufdecken und Riker finden können. Kurz mal Status von allen. Worf und Ruffy sind erstmal raus. Die sind auf Exoport, um in Starfleet Security zu ermitteln.
Ja.
Message, Riker ist nicht in Föderationshof. Das heißt, sie waren sich noch nicht mal sicher, ob das Changelings oder Starfleet waren, die sie in Strait Room überfallen haben. Finde ich auch spannend. So.
Absolut. Und ich finde es auch hier zum Beispiel viel geschickter, mal kurz hier nochmal gedroppt. Was ist eigentlich mit denen und so weiter? Wo sind die? Was ist da der Status? Das war ja eigentlich auch eher so eine Message für uns Zuschauende. Aber die finde ich sehr viel geschmeidiger umgesetzt als diese Messages für uns in der letzten Folge, die ja doch etwas hölzern daherkamen. Ne?
Ich frage mich nur, ob das im Umkehrschluss jetzt heißt, dass es normal wäre, dass auch Starfleet diese Anti-Transporter-Munition einsetzt und dass Riker auch bereitwillig in Richtung Starfleet geschossen hätte. Also ich hatte irgendwie in der letzten Folge schon das Gefühl, dass die sich sehr sicher waren, dass es Changelings waren, die da.
Also ich bin mir zumindest irgendwie sicher. Also ich hatte keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Changelings sein könnten, weil sonst wäre es tatsächlich irgendwie strange gewesen. Ne? Also oder man hätte zumindest irgendwie die Phaser alle auf Stun stellen sollen müssen dürfen, weil das wäre schon irgendwie, also ich da kann ja nicht irgendwie 15 Star Trek Offiziere oder wen auch immer da. Star Trek, genau.
Starfleet. Ja. Star Trek.
Ja.
Ja, aber vielleicht waren sie auch auf Stun, das wissen wir ja gar nicht. Ne?
Ja, das wissen wir nicht, das stimmt natürlich.
So, Worf und Ruffy werden uns für die nächste Folge angekündigt, die sind nämlich auf dem Rückweg.
Genau.
Ja. Geordi und Picard fassen nochmal ein wenig zusammen. Langsam gehen Geordi die Verstecke aus.
Mhm.
Und die Zeit läuft ab, denn Frontier Day ist ein paar Stunden. Beverly gibt uns dann, uns beiden eine Aufgabe, speziell im Discovery Panel. Die sagt nämlich, ja, ich habe hier so eine moralische Frage.
Ja.
Sie fragt, ob es akzeptabel ist, biologische Waffen gegen die Changelings einzusetzen, um ihre Einzigartigkeit zu schützen. Zitat, und eine Spezies allein auf der Grundlage der Biologie ins Visier zu nehmen, ist gleichbedeutend mit Völkermord. Beverly will ja damit tatsächlich erstmal nur helfen, sie zu identifizieren, aber sie sagt dann im zweiten Satz auch dann sofort, naja, und auszurotten, möglicherweise. Ne? Also
Beverly ist eh hier so ein bisschen der, also Beverly gibt Gas hier in der Folge, echt.
Also es könnte mit so einer Waffe auch Genozid geübt werden. Wir haben also wieder mal ein ethisches Dilemma ausgeübt, ja. Wir haben erstmal ein ethisches Dilemma. Schutz der Menschheit gegenüber den Gefahren, zumindest der Dual Use, also dieser Nutzung für legitime Zwecke, also die Identifikation der anderen Spezies und Kriegsverbrechen, also Genozid.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer KI-Diskussion von eben, ja.
Genau, also man könnte sogar darüber diskutieren, ob diese legitimen Zwecke überhaupt legitim sind. Also man natürlich greift so ein Changeling-Test in alle möglichen Persönlichkeitsrechte ein.
Ja.
Da können wir uns aber wahrscheinlich drauf committen, dass das okay ist. Ne? Also dass es
in der Situation
ist, Leute, ne? zu identifizieren.
Weil du ja eben auch davon gesprochen hast, dass die Menschheit grundsätzlich ein Interesse daran haben sollte, sich selbst zu erhalten. So, ne? Das ist genau. Also das hat sie nicht immer, ne? Aber in so einer Situation würde das diesem ja dienen.
Aber was sagst du denn jetzt zu dieser Frage, die Beverly hier aufwirft?
Ich finde es eine total schwere Frage, weil also es geht ja wirklich jetzt gerade erstmal quasi nur darum, sie zu identifizieren. Aber sie hat natürlich einen Punkt, ne? Also das ist halt dann so ein bisschen, wenn du das erstmal hast, so ein Tool, dann kannst du damit halt noch viele andere Dinge mit anstellen. Und ich glaube, wenn wir nicht in so einer Situation wären, wie sie jetzt gerade ist, würde ich ähnlich wie Beverly sagen, ich bin zum Schutz oder wie es Beverly ja irgendwie zumindest so halbwegs formuliert, ich bin zum Schutz der Menschen hier oder der von Lebewesen eigentlich unterwegs und kann das schwer mit mir vereinbaren. Aber der andere Teil von Beverly sagt ja auch, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall, ne? Und ich glaube, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und das auch der Satz fällt irgendwo irgendwann, ich glaube, es stand in der Videobeschreibung, Picard steht mit dem Rücken zur Wand. Dann ist das vielleicht nochmal eine andere Kiste, aber ich tue mich da schon ein bisschen schwer. Also ich kann Beverlys moralisches Problem verstehen, so, ne? Und ich, also noch schwieriger finde ich die Situation dann hinterher mit Vedek, ne, irgendwie, ja, weiß ich nicht, moralisch gesehen, wo sie da so unterwegs sind, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. In dem Fall würde ich eher sagen, okay, vielleicht kann man es nachvollziehen. Vielleicht sollte man diese Technik jetzt erstmal entwickeln und sich retten, weil sonst gibt es vielleicht nichts mehr zu retten.
Wir sind hier jetzt ethisch gesehen wieder in so einem Konflikt zwischen deontologischen und konsequenzialistischen Ethiken. Also deontologische Ethiker beurteilen die Handlung selbst, ne, unabhängig von ihren Folgen. Konsequenzialistische oder teleologische Ethiker beurteilen die Handlung rein nach ihren Folgen. So. Also sind wir wieder im Groben, wie immer, bei Kant gegen Utilitaristen, so in der Tradition.
Ja.
Und Kant hat die sogenannte Menschheitszweckformel formuliert, die ist eigentlich ganz spannend an dieser Stelle. Man kann sie nämlich spielend auch auf andere Spezies ausdehnen. Das hätte Kant natürlich nicht gemacht, warum auch, aber man könnte es tun.
Ja.
Der Tenor ist, Kant glaubt, dass es moralisch falsch ist, Menschen oder Lebensmittel als Mittel zum Zweck zu verwenden.
Lebensmittel, ja.
Menschen oder Lebewesen, Lebensmittel schon. Lebensmittel darf man gerne als Mittel zum Zweck zu verwenden. Aber keine Lebewesen. Ja, was wiederum eine Vegetarismus-Diskussion auslösen könnte. Aber da wollen wir gar nicht hin.
Da wollen wir gar nicht hin.
Also.
Ja, bitte.
Keine Menschen oder Lebewesen als Mittel zum Zweck verwenden. Er würde also wahrscheinlich argumentieren, dass die Nutzung der Formwandlerfähigkeiten, um eine biologische Waffe zu entwickeln, um eine feindliche Spezies auszulöschen, also die Formwandler, als eine Verletzung der Würde und des moralischen Status dieser Spezies betrachtet werden würde. Und für Kant wäre es moralisch geboten, die Rechte und Würde aller Lebewesen zu respektieren. Und eine solche Handlung würde dementsprechend nicht im Einklang mit diesem moralischen Grundsatz stehen. Das heißt, Kant wäre ganz klar dagegen, das zu machen.
Mhm.
So. Ein Utilitarist wie Jeremy Bentham würde argumentieren, naja gut, die Handlung, wir brauchen die Handlung als moralisch, die die meisten Menschen oder Lebewesen glücklich machen würde. Das ist die moralisch richtige Handlung. Wenn die Menschen durch die Auslöschung der feindlichen Spezies einen größeren Nutzen erlangen würden, dann würde Bentham argumentieren, ja, mach das. Mhm. Ne? Weil für ihn ist moralisch geboten, das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen oder Lebewesen zu erreichen. Jetzt würde Bentham vielleicht sagen, okay, dann machen wir unsere moralische Gruppe so groß, dass die Formwandler mit drin sind. Dann dürfen wir aber immer noch auf jeden Fall dieses Identifikationsmerkmal machen. Wir dürfen halt natürlich keinen Genozid begehen, ja. Dann, weil dann haben die Formwandler ein bisschen was dagegen. So.
Ja.
Also es fördert nicht ihr Glück, sagen wir so, wenn sie sterben alle.
Vermutlich, ja.
Aber vermutlich. Aber Bentham würde, glaube ich, gar kein Problem damit haben, dieses Identifikationsdings zu entwickeln. Mhm. Auch wenn das eventuell das Risiko beinhaltet, dass damit ein Genozid begangen werden könnte. So.
Aber es ist und bleibt eine schwierige Kiste, vor allen Dingen halt auch mit der Vorgeschichte. Ne? Also ich meine, die Virusgeschichte wird ja auch nochmal gedroppt hier irgendwie. Also das ist ja alles irgendwie nicht so optimal gelaufen in der Vergangenheit und auch nur knapp von einem Genozid irgendwie weggeschrappt so, ne? Und jetzt quasi direkt mal den nächsten Move zu gehen und in die gleiche Richtung zu handeln, ist natürlich irgendwie doppelt schwierig. Ne?
Was ich total schwierig finde, ist Picards Antwort. Der sagt nämlich, ja, entwickel erstmal was, wir gucken dann, wie wir die moralische Frage beantworten.
Ja.
Also das finde ich ganz, ganz schwierig, weil wenn die Waffe erstmal entwickelt ist, dann wird es schwierig, ihre Verwendung zu kontrollieren.
Ja, genau. Das ist halt so, ne, entwickel erstmal eine Atombombe, mal gucken, ob wir sie einsetzen. Ja, natürlich wirst du vielleicht nicht sofort einsetzen, aber du wirst sie benutzen, also du wirst die Macht nutzen, so, ne?
Ja, genau. Und deswegen sage ich auch nochmal, das war ja unsere KI-Diskussion. Ich finde, wir sollten schon bei KI-Forschung immer wieder überlegen, ob wir diese Forschung machen sollten. So. Mhm. Wenn wir die Forschung gemacht haben, werden wir die Ergebnisse nutzen. So.
Ja, ja, ja.
Das ist nicht die Frage.
Ja.
So. Aber wann sollten wir vielleicht aufhören zu forschen? Das wäre so Verantwortungsfrage, finde ich. Ja.
Ja.
So, aber jetzt geht's ans Eingemachte. Der Plan der Changelings. Sie glauben, dass die Changelings Picard beim Frontier Day durch einen perfekten Doppelgänger ersetzen wollen. Picards Körper und Jacks DNA. Wobei Beverly zu Recht sagt, Jacks DNA ist nicht Picards DNA. So.
Ja, also, danke. Ja.
Was ist der Punkt hier?
Ja. So.
Ja. Und dann wissen sie irgendwie auch nicht mehr weiter. Ne?
Naja, Geordi formuliert
das ist jetzt der Status.
Geordi formuliert ja dann noch irgendwie sowas, also irgendwie, ich weiß gar nicht, ich frage Beverly dann Geordi, so könnte man dann die fehlenden Sequenzen aus Picards Körper mit Jack ersetzen und alle gucken sich nur so an und irgendwie, ja, vielleicht auch nicht. Aber was ich tatsächlich an dieser Stelle noch nicht so richtig verstanden habe, was ist denn jetzt perfekter? Also das Problem ist, dass diese neuen Super-Changelings sich zwar verwandeln können in Menschen aus Fleisch und Blut, aber keine DNA haben. Das haben wir ja schon gelernt, ja. Und das heißt, das ist das Problem, was sie quasi mit dem Körper von Picard lösen wollen und quasi dann die DNA von Picard nutzen wollen, damit sie, aber wird das überprüft? Also ich habe da nicht so ganz gecheckt, warum diese DNA von Picard so wahnsinnig wichtig ist.
Ich habe vieles an dieser Theorie hier nicht verstanden.
Ja.
Also erstmal, Picards Körper ist ja da. Der wird doch auch noch DNA haben. Also, weil DNA-Spuren kriegst du ja an jeder, keine Ahnung, kriegst du an jeder Hautschuppe irgendwo. So. Das heißt, wenn Picards Körper da konserviert in diesem komischen Zylinder da rumsteht,
ja,
dann wird er ja auch noch DNA haben. Dann braucht er aber nicht Jacks DNA. Das heißt, diese Theorie ist total Banane. Vor allen Dingen, weil Beverly ja völlig zu Recht sagt, wenn ich Picards Körper habe und Jacks DNA dazu bringe, was soll das bringen? So, wobei dann ja irgendwie die Theorie ist, ja, kann das vielleicht irgendwas ersetzen, um da irgendwie so ein Super-Changeling draus zu machen? Maybe. Aber warum denn eigentlich? Weil Picards Theorie ist, ja, ich habe ja meine Rolle beim Frontier Day. Hey Picard, du bist ein Flüchtling gerade. Du hast überhaupt keine Rolle mehr bei Frontier Day.
Ja.
Du wirst bestimmt nicht als Flüchtling da auf den Frontier Day kommen und sagen, übrigens, ich habe ja meine Rede. Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Nehmt den Mann fest.
Ja. So. Oh ja, nicht so ganz gecheckt, ja. So, also sehr, sehr, sehr viel unklar in dieser Szene. Sehr viel unklar. Ich hatte auch das Gefühl, dass Picard kurz mit dem damit der Möglichkeit spielt, dass er jetzt mal eben kurz zum Frontier Day rüberfliegt und seine Rede hält, wo ich auch dachte so, Das kann nicht aufgehen. So, und das kann auch nicht der Plan der Changelings sein, weil auch die müssen mitbekommen haben, dass Picard jetzt gerade irgendwie geflüchtet ist. Also was machen sie mit diesem Körper? So,
eben.
Sehr unklar alles. Sehr unklar.
Also deswegen finde ich die Theorie, die drei hier gerade machen, finde ich ziemlich bescheuert.
Ja.
Weil sie ihre eigene Situation völlig missachten. Und ja, Beverly ist ja die Einzige, die es sagt. Picards Körper und Jacks DNA, ergibt kein Match an dieser Stelle. Nachher sagt Picard ja auch, dass sie eine andere Theorie haben.
Ja.
Auch das ist fraglich, aber an dieser Stelle bleiben sie halt mit diesem Jacks DNA und Picards DNA kombinieren, bleiben sie stehen, wissen aber irgendwie auch nicht weiter und deswegen wollen sie jetzt versuchen, von Android M510 neue Infos zu bekommen.
Hm.
Mal gucken. Wir gehen also in die Sickbay. Ne?
Ja.
Picard und Geordi besuchen jetzt Elandra, die an dem Androiden arbeitet, den Picard dann auch sofort Mr. Data nennt.
Ja.
Elandra glaubt, das Problem gefunden zu haben und weckt den Androiden aus dem Kälteschlaf. Geordi sagt dabei übrigens explizit nur kognitive Funktionen.
Ja. Kälteschlaf.
Trotzdem hat der Android anschließend sehr, sehr viel Körperbewegung.
Das stimmt allerdings. Ja, sie haben Spiner offensichtlich nicht sagen können oder nicht klar machen können, dass er während des Schauspielerns sich bitte nicht weiter bewegt. Ja.
Also nur kognitive Funktion wäre natürlich schwierig in der Darstellung gewesen. Dann hätte der Computer vielleicht Datas Stimme nachahmen müssen oder sowas. Das ist schwierig. Ne? Aber warum schreibt man denn hier nicht ins Drehbuch, bitte beschränkt die körperlichen Funktionen auf den Kopf.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Dann hast du das Problem gelöst.
Ja, naja, genau. Und dann sieht es halt auch strange aus und dann würde auch jeder checken, dass es irgendwie gerade, ne, also so, ja, so habe ich es auch nicht verstanden, ja.
Ist ein bisschen unrund so irgendwie, finde ich. Ja. Der Android spricht zunächst im Data-Stil und mit Datas Erinnerungen bis Nemesis. Er erwähnt sofort die Scimitar, ne, also das romanische Schiff, das mit Data an Bord explodiert ist, ne, weil das ist halt die letzte Erinnerung, ne, vom Backup quasi.
Mhm.
Dann wird er plötzlich zu Lore und fängt an, Picard zu beleidigen.
Mhm.
Elandra stellt fest, dass die beiden Persönlichkeiten um die Vorherrschaft kämpfen.
Mhm.
Sie sagt auch, Sung und Before sind nur Speicherdateien. Und von Lel ist jetzt überhaupt nichts mehr zu hören.
Stimmt.
Die war in der letzten Folge auch noch dabei. Warum war der Android in der letzten Folge dann kurz Before, wenn das nur Speicherdateien sind?
Stimmt, ist eine gute Frage. Oder sie haben es jetzt mittlerweile so gemacht, dass sie die wegspeichern konnten, aber das sagt sie ja nicht so. Also das ist eher eine Analyse des Ist-Zustands, ne?
Ja, irgendwie schon.
Ja, ich meine, sie auch sagt irgendwie, dass sie Lauren halt nicht eingefangen bekommt quasi, ne? Es kann natürlich sein, dass sie das mit den anderen beiden geschafft hat, ne? Dass die halt irgendwie in einer anderen Struktur in diesem Gehirn waren und dass sie die halt irgendwie wegspeichern konnte und Lore halt so verknüpft war mit allem anderen und mit Data, dass sie den nicht extrahieren konnte oder so. Aber muss man sich, also ne, man muss es sich halt hier gerade schon schönreden oder selber erklären.
Ja, aber das ist für mich irgendwie noch okay. Also
ja,
klar. Lore rationalisiert seine Notwendigkeit dann gegenüber Elandra. Ne? Er sagt, ja, wenn die Helden immer ihre Moral ausspucken, dann ist ein wenig Antagonist auch erforderlich. Finde ich eigentlich ganz schön irgendwie. Ne? Ist ein bisschen wie eine Anleitung für ein Drehbuch.
Ja, auch gedacht, okay, wenn du mal kurz erklärt, wie so ein Drehbuch hier funktioniert, ja.
Ja. Allerdings war Picard jetzt gerade in der letzten Szene nicht unbedingt Mr. Moral, ne? Also das muss man auch sehen.
Stimmt.
Also so sehr moralischer Held ist er jetzt auch nicht. Zumindest hier nicht.
Ja.
Aber gut. Die Frage ist jetzt ein bisschen, warum hat Sung das Ding so gebaut? Antwort: Er hat wohl gehofft, dass sich die beiden Persönlichkeiten integrieren würden und am Ende Menschlichkeit herauskommen würde.
Mhm.
Das ist dann diese spannende anthropologische Frage. Ist der Mensch eventuell, wie Freud das sagen würde, ein Abwägen zwischen seinem logischen Über-Ich, also Data, und seinem S, also Lore?
Mhm.
Ist das der Mensch? Ist das Menschlichkeit?
Ja, da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dieser Vulkanier-Frage, ne? Also bei dem, wie hieß er denn noch gleich auf Metallus Prime, der Bösewicht Vulkanier, der sagte, es muss das Böse auch geben, damit es das Gute gibt, ne? Tja.
Ja, aber das war eine gesellschaftliche Frage. Hier haben wir mehr so eine anthropologische Frage, ne? Also ob das den Menschen irgendwie ausmacht, immer zwischen zwei Instanzen zu stehen. Ich meine, dieses Instanzenmodell von Freud, das ist mittlerweile so ein bisschen überholt, ne?
Ja.
und umstritten. Die meisten Psychologen von heute sehen das überholt, nicht mehr relevant für die heutige psychologische Forschung, aber es macht das eben so schön plastisch, ne? Also dass du irgendwie diese drei Instanzen hast, das S, das Ich und das Über-Ich, und das Ich versucht die ganze Zeit im Prinzip zwischen dem Über-Ich und dem S zu vermitteln, ja, und die beiden ineinander zu integrieren, und dann hast du es quasi so wie hier, ne?
Ja.
Dass die Menschlichkeit sich daraus ergibt, dass da ein Wesen entsteht, das zwischen Lore und Data
agiert irgendwie,
ja, vermitteln muss.
Ja.
Ja.
Ja, es ist natürlich ein charmantes, vereinfachtes Modell, und das, ne, aber das ist, ja, also ich finde die Idee irgendwie nicht total an den Haaren herbeigezogen, ne, weil ich glaube, dass Menschlichkeit auch die Summe aller Emotionen und Fähigkeiten angeht, und dass es keine nur rein guten oder rein schlechten Handlungen geben kann, so, ne. Also insofern kann ich das nachvollziehen, was sie da jetzt irgendwie versuchen zu erzählen, ob der Plan da jetzt aufgeht. Ich meine, er geht ja jetzt erstmal nicht auf, ne, aber ob er perspektivisch aufgehen kann, I don't know.
Aber im Prinzip würde es dann ganz gut passen, ne? Weil Data ist ein sehr, sehr gutes Über-Ich, ne?
Mit, ja,
rationalen, logischen Persönlichkeit, nach moralischen, ethischen Prinzipien handelt, ne? Ist immer so, Regeln und Werte der Sternenflotte sind ganz, ganz oben, müssen bewahrt werden, Respekt vorm Leben, Respekt vor der Würde.
Ja.
Und Lore ist impulsiv, triebgesteuert, eigene Wünsche und Bedürfnisse über allem, zeigt Muster von Gewalt und Aggression, also das passt eigentlich total gut an der Stelle. Die machen dann auch so eine Darstellung. Hast du auf die geachtet? Die Darstellung des Gehirns?
Mit dieser Barrier irgendwie in der Mitte, ne?
Genau, ja.
Ja, aber ja. Worauf willst du hinaus?
Da werden Lore und Data als rechte und linke Gehirnhälfte dargestellt.
Mhm.
Und das entspricht dem auch mittlerweile überholten Hemisphärenmodell. Mhm. Also dieses Hemisphärenmodell des Gehirns, da wird gesagt, dass unser Gehirn aus zwei hemisphärischen Hälften besteht, die jeweils unterschiedliche Funktionen ausübt. Die linke Hemisphäre analytisch, logisch, für Sprache, Mathematik, Logik, Sequenzierung verantwortlich, kontrolliert die rechte Körperhälfte.
Mhm.
So, das wäre dann Data. Die rechte Hemisphäre wird als kreativ und ganzheitlich betrachtet, ist für räumliches Denken, Intuition, Musik und Bilder zuständig, kontrolliert die linke Körperhälfte. Das wäre Lore.
Ja,
so.
Ja.
So, diese Funktionen sind nicht strikt auf eine Hemisphäre beschränkt, ne? Aber das ist auch wieder eine Vereinfachung der Darstellung, dass es eben bestimmte Gehirnfunktionen gibt, die unterschiedlichen Bereichen irgendwie zugeordnet werden können. So.
Mhm.
Aber die beiden Hemisphären arbeiten ständig zusammen und kommunizieren miteinander über das sogenannte Corpus Callosum, das ist eine Bündelung von Nervenfasern, die beiden Hemisphären eben verbinden. Experiment dazu führt, dass am Ende der Databogen zu einem Ende kommt und wir einen Menschen haben, würde ja sowohl in unseren Kommentaren als auch von ChatGPT schon spekuliert.
Ja.
Ich finde, es würde sehr zu Terry Metallas und auch zur Serie an sich passen, dass wir im Prinzip hier am Ende eine Integration beider Persönlichkeiten haben und da dann im Prinzip ein Mensch rauskommt.
Ja. Und was anderes, als Data, was natürlich irgendwie ganz witzig wäre, weil dann halt quasi eine neue Figur entsteht, die ja auch noch eine Zukunft hätte, ne? Und eine neue Figur halt, wo sich dann Brent Spiner auch nicht jedes Mal die Agent müsste, weil wir ja schon erklärt bekommen haben, warum die alte aussieht, so, ne?
Genau. Ja, und zur Menschlichkeit gehört der freie Wille, wie Jordi sagt. Und der freie Wille impliziert die Möglichkeit, sich für das Böse zu entscheiden. Es braucht also für Data einen Lore, um menschlich zu sein. Und das ist schon dann, finde ich, irgendwie ein netter philosophischer Ansatz.
Absolut, ja.
So, Picard fragt Data, warum die Wechselberger seinen Körper genommen haben. Und Data bringt hier jetzt einen völlig neuen Aspekt rein.
Mhm.
Ein Aspekt, der sehr stark Picard umschreibt. Es gibt wohl eine anormale Form in Jean-Luc Picard. Die frühere Diagnose des iromodischen Syndroms ist fraglich.
Mhm.
Was machen wir denn damit jetzt?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ich hatte gehofft, dass wir da noch ein bisschen mehr zu erklärt bekommen, aber an der Stelle nicht und später eigentlich auch nicht. Aber das macht natürlich auch dann gleich fraglich, was mit Jack los ist, ne? Weil
voll.
Wenn Picard das iromodische Syndrom nicht hat, dann kann er es auch nicht vererbt haben und dann hat er vielleicht, was auch immer da in ihm ist, dann auch an Jack weitergegeben. Aber was? Also was?
es ist total schwierig. Also gut, er sagt, es ist fraglich. Er sagt nicht, dass es falsch. Ne? Also es ist möglich, dass es eben doch noch das iromodische Syndrom ist. Aber wenn nicht, dann wäre ich wieder bei BorgTech. Weil es ist ja eigentlich das Einzige, was Picard in sich trägt und eventuell auch vererben könnte irgendwie. Weil ich meine, es wird wohl nicht an diesem Herz aus, was war es? Herz aus Eisen? Nein. Was hat denn für ein Herz da?
Ein technisches, oder? Es war doch irgendwie so ein mechanisches, künstliches Herz. Genau. Mit dieser Messerattacke. Aber ich meine, es kann natürlich auch, ist ja viel Thema jetzt hier, so genetisches Enhancement und so weiter, ne? Also Weiterentwicklung und all diese, es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie, ohne dass er es weiß, warum auch immer, wie man es erzählen will, irgendwie genetisch verändert worden ist. Also ich meine, klar, von dem Borg ist er das irgendwie auch, ne?
Ja. Gut, Terry Metallis hat gesagt, es geht nicht um die Borg.
Ja.
Sie werden aber immer wieder gedroppt. Ne?
Ja.
Also, keine Ahnung. Wir müssen abwarten wahrscheinlich. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt halt anguckst, was mit Jack passiert in dieser Folge, dann muss man sich ja schon, also ich meine, das deutet ja jetzt nicht unbedingt auf die Borg hin. Also ich habe noch keinen Borg gesehen, der solche Fähigkeiten hatte. So, ne? Also es ist ja schon, es geht ja schon irgendwie in Richtung Enhanced, nicht Enhanced Human, aber also, ne, also um perfekte Kämpfernummer und so ein Krams, ne? Also solche Sachen schwingen da ja irgendwie mit, ne?
Ja, die Frage ist natürlich, von wem Jack diese Fähigkeiten bekommen hat, beziehungsweise wer Jack gemacht hat. Ne? Das sind so Fragen, die wir stellen können.
Absolut.
Und aber ich tappe relativ im Dunkeln, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Und auch, also es kommen noch mehr Fragezeichen hinzu, wenn man dann hinterher noch hört, welche Rolle die Sternflotte bei dieser ganzen Changeling-Nummer spielt und so weiter. Aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Vielleicht bringt uns das ja auch noch Jack näher.
Data fleht um Hilfe. Und das ist eine schwierige Situation für Geordi und Picard, weil dieses positronische Gehirn von M15 ist laut Geordi unendlich viel komplexer als das von Data. Und wenn diese Trennwand zwischen Data und Lore aufgehoben wird oder würde, dann könnte Lore sich durchsetzen und Data tatsächlich für immer verloren gehen. Und das können weder Geordi noch Picard vertragen. Also rein aus egoistischen Gründen, mal ganz unabhängig davon, dass Data um Hilfe schreit hier.
Ja.
Rein aus egoistischen Gründen, Geordi und Picard können das nicht riskieren.
So. Ja, weil sie halt, ne, sie sagen ja auch, sie haben ja mehr als einmal Data schon verloren, da ist ja was dran, ne? Also ich meine, das wäre jetzt das dritte Mal, glaube ich, für Picard, dass er ihn verlieren würde. Und offensichtlich, ich meine, das ist ja das Backup, ne? Und es ist offensichtlich auch das Backup, also es scheint nicht noch eins zu geben, so, ne?
Naja, nach allem, was wir jetzt über Star Trek wissen, wird Data niemals verloren gehen, solange Brent Spiner in der Lage ist, die Rolle zu spielen. Also, aber das ist unsere Perspektive. Ne?
Das stimmt. Die hat Picard halt nicht, ja. Der hat wahrscheinlich die ersten zwei Staffeln nicht gesehen.
Ja. Schade. Hätte man machen sollen. So, wir gehen auf die Shrike.
Ja. Ach ja, da war ja noch was.
Übrigens, die liegt ja im Weltraum und das fand ich seltsam CGI-auffällig, wie die da aussah. Irgendwie war der Hintergrund so verwaschen. Zum ersten Mal, dass ich so eine Weltraumansicht in Picard irgendwie komisch fand.
Ja, ist mir nicht aufgefallen. Habe ich aber wahrscheinlich nicht drauf geachtet.
Verdict meldet sich bei ihrem Vorgesetzten, The Face, der ein Update fordert und The Face fordert, dass sie Erfolg haben müssen und droht Verdict.
Ja.
Die erklärt, dass Picards Team halt nicht so leicht zu brechen ist. So, ich hatte es gesagt, ich zweifle mittlerweile an The Face als Personifikation dieser Abspaltung der Verbindung.
Ja.
Er kritisiert Verdict im Prinzip für ihre Physiologie und droht ihrer Spezies mit der Vernichtung.
Ja.
Das klingt jetzt nicht danach, als ob einer von ihnen wären oder eine Personifikation der Verbindung.
Ja, da ist schon was dran.
Und Verdict hat Angst vor The Face.
Ja, tatsächlich. Also ne, das hat mich halt so ein bisschen davon abgebracht, dass, wobei das ja immer noch sein könnte, ne, dass er oder es ein Teil von ihr ist. Aber du hast schon recht. Also dieses Runterputzen der Spezies, also oder der Fähigkeiten und so, ne, das spricht schon dafür, dass es möglicherweise ganz jemand anders ist. Ne?
Wir werden uns am Ende der Folge nochmal drüber unterhalten.
Ich bin sehr gespannt.
Jack unterhält sich mit Sydney jetzt im Turbolift und flirtet heftig mit ihr.
Ja.
Und plötzlich kann er ihre Gedanken hören.
Was ist denn bitte da los?
Sie wünscht sich eine subtile Berührung seiner Hand und er gibt sie ihr. Was sie dann relativ stark schockiert, weil sie denkt, Moment, warum kann der denn hören, was ich denke?
Ja.
Und warum hat er plötzlich dieses rote Leuchten in seinen Augen?
Ja, das wird nicht thematisiert. Das finde ich ist das Auffälligste, weil in der nächsten Szene, wo die Augen leuchten, leuchten ja sogar Sidneys Augen mit. Okay, weil dann die Fernsteuerungsnummer passiert, ne? Aber ich habe auch gedacht so, ja, okay, das Gedankenlesen ist spooky, aber warum sagt niemand was über diese Augen?
Als Sidney weggeht, sieht Jack ja auch wieder die Ranken hinter ihr im Gang.
Ja. Und die rote Tür.
Ich find's gruselig. Also ja, die rote Tür, genau. Also es ist erstmal schön, die beiden flirten und ich finde, die haben auch eine sehr, sehr gute Chemie, Jack und Sidney.
Ja.
Und ich finde, da kann auch noch was draus entstehen, weil offensichtlich sollen sie ja beide Anfang 20 sein, auch wenn sie beide Mitte 30 sind. Aber gut.
Ja, mein Gott.
Whatever. Ich finde, das passt ganz gut. Ich frage mich halt wirklich, was Jack jetzt ist. Ja. Also, ich habe mal kurz geguckt. Telepathische Spezies in Star Trek.
Ja.
Da haben wir die Vulkanier, ist klar. Ja. Die haben die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, Gedanken zu projizieren. Betasoiden, eher Empathen, haben auch so ein paar telepathische Fähigkeiten.
Mhm.
Die Tamarianer, also die hier Damok auf dem Ozean, ne, und sowas,
ja.
Die haben auch so ein paar telepathischen Fähigkeiten, also die können auf einer tieferen Ebene kommunizieren. Die El-Orianer natürlich, ne, also Geinen, hat ganz klar telepathische Fähigkeiten. Und die Bajoraner haben auch so eine ganz, ganz geringe Form der Telepathie, so. Aber ganz, ganz gering. Und es gibt noch so ein paar kleinere Spezies, aber irgendwie, also von unseren wirklich bekanntesten Spezies, waren das die fünf, die am ehesten telepathische Fähigkeiten haben.
Ja, und was und da das, angeht...
Da passt keiner so richtig.
Genau, also ich meine, was das jetzt hier so angeht, ne, also obwohl, ich habe gerade an Roxana gedacht, ne? Also die konnte sich ja zumindest in die Köpfe der anderen hinein projizieren, ne? Obwohl die hat.
Ach, die Anna habe ich noch vergessen, ne? Also wie Hammer und sowas.
Ja. Also Betasoiden, die konnten das, was Jack hier gemacht hat, ja schon ein Stück weit, würde ich sagen. Ne? Also wenn man.
Ja, ne? Genau.
Aber das kriegt ja noch ein ganz anderes Level, wenn es halt darum geht, irgendwie Handlungen zu beeinflussen. Und da würde mir jetzt keine Spezies einfallen, die so weit fortgeschritten telepathisch unterwegs gewesen wäre.
Vielleicht sind wir dann doch wieder bei irgendwie so einem komischen Krabbelfiech wie in Conspiracy.
Ach komm, nee.
Das Jack besetzt.
Nein. Das glaube ich nicht.
Nee, Jack muss irgendwie eine Züchtung sein oder sowas.
Ich habe auch das Gefühl, dass man uns das erzählen will. Also dass das irgendwie ein. Nicht, dass am Ende da Beverly noch mit drin steckt.
Das würde zumindest erklären, warum sie am Anfang schon die Superschuss-Taktik macht.
Ja, ob sie es erklären würde, aber sie hätte aber ja keine Ahnung. Auf jeden Fall würde sie wissen, vielleicht hat sie ja Jack aus irgendeiner Superzüchtungsnummer rausgeentführt.
Das könnte natürlich sein. Das würde auch erklären, warum der so ein bisschen älter ist. Aber das haben sie uns nicht erzählt. Deswegen weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Okay, wir tappen im Dunkeln. Wir gehen mal weiter. Jack kommt auf die Brücke und spricht seinen Dadmiral an. Also ich glaube, zum ersten Mal, dass er ihn Admiral nennt irgendwie.
Ja, süß.
Als sie dann am Ziel ankommen, berichtet Seven erstmal, dass sie einen Hilferuf von Riker erhalten hat und vermutet, dass er von Vedic gefangen genommen wurde.
Mhm.
Dass sie daran immer noch gezweifelt haben, finde ich auch beachtlich. Also mir war völlig klar, dass Riker von jetzt zu Vedic gebracht wird. Also schon in dem Moment, wo er festgenommen wird. Klar, wir haben es danach auch gesehen, aber ich habe da nie daran gezweifelt, dass das ein Gefangennahme von Vedic ist.
Ja, ich auch nicht so.
Die ganze Zeit dran.
Ja, ich auch nicht so richtig, aber die, gut, ich meine, die wissen es halt auch nicht so richtig, ne? Also sie wissen halt auch nicht so richtig, eigentlich wissen die ja noch, wie viel, also die wissen ja viel weniger als wir, ne? Das darfst du nicht vergessen, weil die nicht diese Serie gucken, ne? Das heißt, sie wissen erstens nicht, ist das jetzt Starfleet gewesen? So, sie wissen nicht, also wenn es nicht Starfleet gewesen ist, dann sind es die Changelings gewesen. Aber wer sind die Changelings jetzt? Sind die jetzt alle Vedek-hörig? Also ist es quasi zwangsläufig, dass alles bei Vedek wieder zusammenläuft? Oder gibt's da noch irgendwie eine andere Instanz? Sind sie vielleicht irgendwo ganz anders unterwegs? Ist Vedek nur ein Teil von irgendwas? Also das heißt, ne, Riker könnte ja auch irgendwo auf irgendeinem Planeten oder was auch immer sein, wo es nochmal eine ganz andere Gruppierung von Changelings so gibt, so, ne?
Die wissen nicht um die Wichtigkeit von Vedic, ne?
Ja.
Ja.
Also sie wissen ja eigentlich gar nichts über Vedic.
Na gut.
Ja.
Es ist ein kompromittierter Code, das heißt, der Captain kann sein Raumschiff anpingen, wenn er in Not ist, auch wenn das Schiff den Ruf, aber wenn das Schiff den Ruf annimmt, dann verrät es seine Position. Also ist es irgendwie so mehr so ein Anklingeln lassen.
Ja. Ne?
Die Frage ist noch immer, wie Riker das gemacht hat, ja, aber
völlig
die
unklar.
Frage kann ja man nicht mehr klären. Genau. Shaw lässt auf jeden Fall das Signal erstmal blocken. Picard und Jack besprechen dann die Situation erstmal. Jack erklärt, dass er nicht weiß, was mit ihm los ist, aber er weiß, dass es nichts Gutes ist.
Aber wir lassen es auch noch ein bisschen so im mysteriösen Nichts, ja.
Ja, er sagt auch immer noch nicht, was los ist, ne? Also, ja, das, er könnte ja jetzt auch einfach mal Picard erzählen, was denn passiert, so, ja, das mit den Ranken und das mit der Telepathie und sowas, ne?
Ja, und dann könnte Picard,
aber nö, macht er nicht.
Genau, Picard könnte sich ja dann anfangen, Sorgen zu machen oder irgendwie mal mit Beverly reden oder man könnte mal irgendwie ins Handeln kommen, so, ne? Weil ich meine, die haben ja schon mehrfach mit solchen komischen Geschichten zu tun gehabt in den letzten 150 Jahren auf TNG. Also vielleicht hätten sie ja eine Idee, was da Phase ist.
Ja, es ist immer, es ist nie gut, wenn ein Patient quasi seinem Arzt nicht die volle Wahrheit sagt.
Ja.
Ne? Beziehungsweise hier vielleicht auch seinem Dad, der seinem Arzt Bescheid sagen könnte.
Ja.
Whatever. Jack schlägt auf jeden Fall vor, sich selbst für Riker auszutauschen. Erneut, das hat er ja schon mehrfach vorgeschlagen.
Ja.
Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren. Aber Picard lehnt das hier ab. Jack gesteht, dass er sich immer schon anders gefühlt hat und Dinge hören kann, die er nicht erklären kann. Also immerhin etwas.
Ja.
Immerhin sagt er ihm etwas. So.
Aber auf die Frage hin, was, ne, also Picard sagt dann so, was denn? Ne,
was für Dinge?
Ja. Er sagt halt nichts mehr, ne? Also, ja. Das wäre die Gelegenheit gewesen eigentlich.
Nee, Jack ist aber auch frustriert. Ne?
Ja.
Also der ist total genervt von der Situation, dass sie auch ständig nur reagieren, aber nie einen Vorteil haben. Fair enough, finde ich.
Ja.
Das ist ja auch schon die gesamte Staffel so, dass sie im Prinzip die ganze Zeit nur reagieren müssen und nie agieren.
Ja.
Und Picard bringt das jetzt auch auf eine Idee. Ne? Also der hat jetzt eine Idee, wie sie wieder vielleicht Vedic bekommen können.
Mhm.
So. Und diese Idee wird uns den Rest der Folge beschäftigen.
Ja.
Wird uns den Rest der Folge beschäftigen.
Auch das
wollte
ich
nicht sagen.
Ja,
warum sage ich das?
Ja, weiß ich nicht. Es wäre auch viel richtiger, Anne. Könnte man so sagen. Ja.
So, dementsprechend. Später. Die Shrike erreicht die Titan. Die liegt leblos im All und zwar neben einem vulkanischen Kriegsschiff VSS Teplanar. So.
Mhm.
Irgendwo im Alpha-Quadranten wird uns gesagt. Ist wieder auch ein Trümmerfeld. Wir sehen da, wie gesagt, dieses Schiff neben der Titan, aber auch noch so ein paar andere Trümmer. Eine Teplanar kennen wir schon aus der Enterprise-Episode The Catwalk.
Mhm.
Auch hier wird sie übrigens nur zerstört dargestellt. Also wir haben noch keine funktionsfähige Teplanar kennengelernt. Wir kennen aber die Teplanar Hoth, die wir aus First Contact als First Contact Schiff kennen. Ne?
Ah,
also das ist da eben ja das erste vulkanische Schiff, was die Erde überhaupt besucht.
Also ein historischer Name.
Genau. Und Teplanar ist eine, also Teplanar Hoth ist eine vulkanische Matronin der Philosophie. Also die wird auch in The Voyage Home schon zitiert mit dem Satz, Logik ist der Zement unserer Zivilisation, mit der wir aus dem Chaos aufsteigen, indem wir die Vernunft als unseren Führer verwenden.
Oh.
So.
Mhm.
Da wurde übrigens auch der Name eingeführt, Teplanar Hoth. Der wird dann in Star Trek 7, also in First Contact, war es 8?
8, ne? Ja.
wird er wieder benutzt. Und ich hatte dir das, glaube ich, schon mal erzählt, aber es ist so ein ganz kleiner Fun Fact.
Mhm.
Teplanar Hoth ist nach dem Star Wars Planeten Hoth benannt.
Ah, ja, ich erinnere mich dunkel. Mhm.
Das war so ein Kirk Thatcher-Ding in Star Trek 4, genau, der ja auch Star Wars-Fan war.
Ja.
In Discovery bei Battle of the Binary Stars gibt es auch ein Föderationsschiff namens Teplanar Hoth und das ist ehrlich gesagt, das hat mich auf die Idee gebracht, warum sehen wir eigentlich in dieser Folge ein vulkanisches Kriegsschiff, das nicht zur Föderation gezählt wird? Haben die neben der Sternflotte jetzt noch eine eigene Armee?
Stimmt. Ist eine gute Frage. Oder ist das dann, ist die Föderation eigentlich eher sowas wie die NATO, die, wo dann halt einfach die eigenen Armeen bestehen bleiben?
Aber das hätte ich noch bis jetzt nicht gesehen, oder?
Eigentlich nicht.
Also, dann habe ich kurz gedacht, ob es das Wrack der alten Teplanar ist und dann ewig alt, also vor Gründung der Föderation, wie bei Enterprise.
Ja.
Aber dazu würde der Funkspruch nicht passen, der sich ja auf die Crew der Titan bezieht.
Ja, genau. Ja.
Und klar, also vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Erklärungen für habt. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass die Vulkanier oder auch die Erde oder sowas noch irgendwie eigene Flotten hätten. Irgendwie, also zumindest keine Kriegsflotten. Kann ja sein, dass die irgendwelche Frachter haben oder sowas. Aber Kriegsschiffe? Weiß ich nicht.
Aber gilt
oder,
das? Gilt
oder
das
beginnt hier schon der Niedergang der Föderation?
Ja, offensichtlich. Aber die Frage ist halt, gilt das für alle Föderationsmitglieder? Haben alle Föderationsmitglieder keine eigenen Schiffe mehr?
Weiß ich nicht.
Also Kriegsschiffe.
Wie gesagt, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Das war einfach eine Frage, die ich hier aufgeworfen habe, die im Prinzip mit der Handlung nichts zu tun hat, aber es ist irgendwie eine Frage, warum da ein vulkanisches Kriegsschiff fliegt. Das ja auch wirklich benannt wird als VSS, ne? Also Vulcan Spaceship dann.
Ja, ja.
Vadik glaubt jetzt, dass Jack noch lebt, obwohl eben die Readings alle sagen, ja, Lebenszeichen unklar, aber hier, die sind einfach irgendwie beide dead in the water. Mhm. Deswegen leitet sie jetzt eine Such- und Rettungsaktion ein mit einem Shuttle, keine Transporter. Es beginnt jetzt die große Amanda Plummer Show, die
ja
hier schon ihren ersten Wahnsinnsauftritt hat und später ja noch eine riesige Wahnsinnsrede hält.
Ja.
So. Was sagst du dazu? Zu Amanda Plummer hier in dieser Vadik-Rolle.
Ja, ich würde sagen, Vadik ist back. Ich habe mich ja in unserer letzten Folge ein bisschen darüber beschwert, oder vielleicht war es auch schon in der Folge davor, da haben wir ja beide darüber gesprochen, dass Vadik so ein bisschen an Bisskraft verloren hat, ne? Also die Figur so ein bisschen, also abgesehen davon, dass sie halt kaum noch zu sehen gewesen ist, ne, hat sie so ein bisschen ihre Macht verloren. Ich glaube, es war in der vorletzten Folge. Ist auch egal. Hat sie so ein bisschen ihre Macht verloren, also auch dadurch, dass dieses Gesichtswesen da halt offensichtlich noch mehr Macht hat und deswegen offensichtlich ja böser ist und deswegen war sie plötzlich nicht mehr so böse im Kontrast so. Aber ich muss sagen, hier jetzt in dieser Folge, Vadik is back. Also ich finde, hier spielt sie ihre Macht wieder gekonnt aus und auch ihre Überlegenheit und ihre ganze Geschichte. Und Amanda Plummer macht hier eine hervorragende Figur. Also ich finde, dadurch, wie sie hier gespielt wird, gewinnt sie halt auch auf jeden Fall an Authentizität zurück und damit halt an Boshaftigkeit, so, ne? Also ich finde sie jetzt wieder scary und ich glaube, das hat auch ganz viel mit dem Schauspiel zu tun. Also ich fand Vadik jetzt hier in dieser Folge wirklich wieder großartig.
Mhm.
Du nicht.
Okay, dann muss ich mal überhaupt nicht. Ja. Ich finde es ganz fürchterlich. Ich finde es ganz, ganz schrecklich und ich finde nichts von dem, was du gerade gesagt hast, unterstreichen.
Das ist interessant.
Mit einer Einschränkung.
Ja,
also, ja, ich finde es gut, dass wir uns endlich mal komplett widersprechen.
Ja.
Mit einer Einschränkung. Also erstmal finde ich, es wird hier später noch eine plausible Motivation für Vadik erklärt.
Ja.
Das ist gut. So.
Was hilft
das
auf jeden Fall. Es hilft dieser Rolle, ja.
Genau, darüber können wir später noch reden. Aber ich finde, dass Vadik hier überhaupt nicht an Größe gewinnt. Im Gegenteil. Ich finde, dass Vadik einfach nur noch eine Verrückte ist. Und zwar über die gesamte Folge. Die ist verrückt. Das wirkt nicht machtvoll. Das wirkt auch nicht planvoll. Das wirkt alles irgendwo so, halt impulsiv. Sie ist ja noch nicht mal der Chef irgendwie ihrer eigenen Organisation. Sie ist einfach nur irgendein Werkzeug und darin ist sie auch noch total verrückt. Das heißt, auf Dauer wird sie keinen Erfolg haben können, weil sie ja keinerlei Planung hat. Gut, auf der anderen Seite hat man auch keine Planung. Das ist gerade noch ihr Erfolgsrezept, dass die Föderation halt sich auch nicht besonders schlau anstellt. Aber grundsätzlich, und ich, Amanda Plummer kann da wahrscheinlich gar nichts für,
ja.
Aber ich finde, dass sie hier einfach nur eine Verrückte spielen muss. Und das ist natürlich super einfach. Also eine Verrückte zu spielen, die einfach so ein bisschen mit den Armen wackelt und so, keine Ahnung, halt einen auf total strange macht, das ist doch total simpel. Das kann doch jeder, oder? Also das können auf jeden Fall viel wesentlich mehr Leute als Amanda Plummer, die noch 20.000 andere Sachen kann. Das ist ja keine schlechte Schauspielerin oder sowas. Ich finde, dass das Drehbuch ihr hier jetzt irgendwie nicht so viel gibt irgendwie. Also du brauchst doch kein echtes Talent oder kreative Fähigkeiten, um einen Verrückten zu spielen. Muss ich einfach wie so ein totaler Psychopath aufführen und sich selbst vergessen.
Dann mach du das doch bitte in der nächsten Staffel. Nein, aber ich weiß, was du meinst, aber ich finde tatsächlich, also ja, sie ist jetzt hier nicht mehr mega planvoll und sie ist ja dann, also sie ist ja auch gefangen quasi, also sie wird ja auch gefangen genommen und auch wenn sie so tut, als hätte sie irgendwie noch die Oberhand, ist ja das Einzige, was sie in die Karten spielt, am Ende Data, also Law, so, ne? Also ohne den wäre sie offensichtlich ja nicht ja. aus dieser Situation rausgekommen. Aber ich finde
gerade. Das Chaos, genau.
Genau. Aber ich finde gerade, dadurch, dass sie halt hier gerade so unberechenbar wirkt, gewinnt sie wieder an Stärke, für mich zumindest, in dieser, auch in dieser spannungsgeladenen Episode. Also ich fand sie auch mit diesem Hintergrund, der uns dann hinterher gezeigt wird, fand sie echt wieder spooky und durch dieses Chaos-Moment und durch dieses Unberechenbare. Und ja, sie geht ja nicht planvoll vor. Sie geht ja, sie hat auch nicht mehr viele Optionen, ne? Also was soll sie auch noch groß tun, ne? Also sie hat jetzt irgendwie, die letzte Option ist halt irgendwie in die Offensive zu gehen und zu gucken, dass sie irgendwie vielleicht doch noch Jack bekommt, was ja offensichtlich ein starkes Bedürfnis dieses Menschen, des Gesichtsmenschen ist oder Gesichtswesens ist. Also für mich war das ja durchaus nachvollziehbar, ihre Handlung auch, aber auch diesen Moment von Chaos und Unberechenbarkeit und Hass und Wut und all das, was dann ja irgendwie dann später auch eine starke Rolle spielen wird.
Ja, für mich ist es einfach keine starke Antagonistin. Also ich finde, ich brauche entweder oder bei einer Antagonistin. Entweder brauche ich eine extrem mächtige, planvolle Antagonistin, so dass ich wirklich die ganze Zeit Respekt vor deren Leistungsfähigkeit habe. Ne?
Ja.
Da muss ich dann nicht andocken können. Oder ich brauche einen Antagonisten, bei dem ich andocken kann. Bei dem ich denke, okay, der hat so sehr Motivation, dass ich wirklich Sympathie dafür empfinden kann. Der hat, also keine Ahnung, einen Gul Dukat. So.
Ja.
Gul Dukat war deswegen der Beste, weil er beides zusammengebracht hat irgendwie. Ne? Der war uns teilweise total sympathisch und der, bei dem hat so immer das Gefühl, der hat noch irgendwie noch 10 Fäden in der Hand. Das ist am Ende ein bisschen ausgefranst bei Gul Dukat in der letzten Staffel, aber grundsätzlich war das, glaube ich, die große Stärke. Wenn jemand irgendwie nur noch impulsiv handelt und keinen großen Plan mehr hat, dann wird es schon ein bisschen schwächer. Wenn das dann auch noch jemand ist, bei dem ich überhaupt keine Sympathie empfinden kann, dann weiß ich nicht, warum ich mir Herr Wedig angucken muss. Das ist ein reines Chaos-Element. Das ist auch nicht mehr wie Lore, wo irgendwie noch ein Stück Data drin steckt. Vertig ist einfach nur noch ein Chaos-Element. Ich habe so ein bisschen Mitleid von dem, was da während des Kriegs passiert ist. Das wird auch hier geweckt und die Motivation ist klar, warum sie das macht. So, das ist immerhin so. Aber ansonsten, warum soll ich denn da hier irgendwie mitfiebern?
Ich verstehe, was du sagst. Und natürlich ist Gul Dukat eine ganz andere Nummer und das ist natürlich auch der perfekte Bösewicht, auch wenn man halt irgendwie so über längere Zeiträume hinweg so eine Figur begleitet. Und wir sind uns einig, dass Vedek hier, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, eher so der Comic-Bösewicht ist und auch immer gewesen ist. Also für mich hat sie nie planvoll gehandelt. Ne? Also es war, sie hatte halt ein großes, mächtiges Tool, wo sie einen Finger auf den Knopf hatte. So, das hat ihr halt Macht gegeben. Ne? Aber ansonsten hatte ich nicht das Gefühl auch am Anfang, dass sie planvoll gehandelt hat. Also insofern gebe ich dir recht. Aber durch ihre Motivation, und ich hatte tatsächlich, also bei mir hat es funktioniert. Also ich habe schon Mitleid für sie gehabt und hatte auch ein gewisses Problem mit der Handlung von Picard und Beverly dann in der Situation ihr gegenüber. Und
Ja, das ist was anderes, ja. Das würde ich auch sagen. Mhm.
Aber das entsteht ja auch ein Stück weit durch das Mitleid mit ihr. Also ich weiß, was du meinst, und es ist eine ganz andere Kategorie von irgendwie, ne, in Richtung Gul Dukat oder Moriartys oder wie auch immer sie, ne, also wirklich Bösewichter, die durch Intelligenz oder durch ihr Handeln, durch ihr zwielichtiges Handeln natürlich viel nachvollziehbar. Also halt auch, ne, da sind wir halt wieder mit diesem, in uns allen steckt irgendwie was Böses oder was Gutes oder wie auch immer. Also keine Handlung ist nur böse. Also es gibt, ne, wenn du halt anfangen kannst, Handlungen nachzuvollziehen, dann macht's halt deutlich mehr Spaß. Oder wenn du auch anfängst zu sympathisieren mit einem Bösewicht, ne, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Aber so ein Bösewicht war ja Vedek nie. Und für das, was sie ist, finde ich, ist das, was hier in der Folge gezeigt hat, viel Power, viel mehr powerful als die letzten drei Folgen zusammengenommen und hat für mich in der Summe funktioniert, wenn auch, ne, wo du gerade Lore angesprochen hast, Lore tatsächlich auch für mich der spookigere Faktor war in dieser, auch wenn er viel weniger Screentime hatte.
Da kommen wir jetzt hin und wir brauchen auch nicht mehr so lang für die Episode, weil gar nicht mehr so viel passiert. Ich würde halt nur noch mal betonen, ich finde, dass man hier damit so eine kleine Chance vertan hat, weil die Motivation, die Vedek hier gegeben wird, hätte uns ja wirklich sympathisch machen können, wenn sie nicht so völlig irre wäre.
Ja, ja.
Also wenn sie einfach sagt, und deswegen kann ich nicht mehr anders als so zu handeln, dann würden wir sagen, ja, kann ich verstehen, dass du nicht mehr anders kannst als so zu handeln, so. Aber irgendwie wird uns das hier nicht gegeben an der Stelle.
Ja, ich finde ein Stück weit schon, aber ich glaube, wir kommen hier gerade nicht so richtig auf einen Nenner. Aber du hast natürlich schon recht, dass man es vielleicht mit einer Figur, die halt weniger comichaft und mehr authentisch wäre, mehr auch an den anderen Figuren dran, vielleicht mehr an uns ran, dass man natürlich dann vielleicht hätte mehr mit uns machen können, aber vielleicht sind das auch wir und vielleicht ist das in so einer Popcorn-Kino-Umgebung, in der wir uns ja hier doch ein Stück weit bewegen. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist das gar nicht so das Bedürfnis der breiteren Masse, was weiß ich, was das Bedürfnis der breiteren Masse ist, ja.
Also, liebe Leute, Thema Vedek, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von Vedek jetzt auch nach dieser Folge handelt.
Ja.
Gehen wir mal kurz weiter.
Ja, bitte.
Vedek und ihre Truppen betreten die Titan. Jack stellt sich ihnen und sagt, dass alle anderen tot seien. Sie will ihn zu einem besseren Ort bringen, aber nicht sagen, wo das ist. Er flieht und lockt die Changelings in ein Feuergefecht zwischen ihm und Sydney auf der einen und den Changeling auf der anderen Seite. Am Ende werden die Changelings alle in den Korridoren gefangen gehalten, Vedek selbst in der Krankenstation, aber auch Sydney und Jack selbst sind im Endeffekt zwischen Kraftfeldern gefangen. Geordi versucht, die beiden mit dem Transporter zu retten, aber irgendetwas blockiert den Transport und dieses irgendetwas ist Lore, der sich offensichtlich jetzt selbst erweckt hat, weil vorher hat Alendra den ja wieder abgeschaltet.
Ja.
Ja, ging offensichtlich.
Ja. Doof.
Erstmal fand ich einen ganz schönen Plan, den Sydney und Jack hier ausführen, beziehungsweise der offensichtlich auch von Picard geplant worden ist, so ein Stück weit.
Ja.
Ich weiß nur nicht, worauf der hinauslaufen sollte, dieser Plan.
Naja, erstmal haben sie dann alle festgesetzt, ne? Und wahrscheinlich wollten sie Vedek halt lebend bekommen, I don't know, um herauszufinden, was da los ist. Und wenn sie hätten beamen können, hätten sie ja diese ganzen, also keine Ahnung, wenn sie brutal sein wollen, ihre ganzen Mitgespielenden ins All beamen können, ja, und hätten Vedek verhören können. Also es ist ja eigentlich erstmal eine safe Situation, oder sie hätten sie halt alle in die Brick gebeamt. So haben sie auf jeden Fall relativ geschmeidig alle kontrolliert.
Okay, das heißt, du meinst, es läuft darauf hinaus, dass sie den Plan hatten, Vedek lebend zu haben, um sie dann zu verhören, ja?
Also das, ne, das wäre so meine Idee gewesen, weil ich meine, erstens müssen sie ja auch noch herausfinden, wo Riker ist, ne? Also da spricht ja niemand drüber in dieser Folge, ja. Erstaunlicherweise. Ja. Und das weiß Vedek ja nun mal und ich meine, sie gehen mal davon aus, dass sie es auch wissen muss, weil sie ja immer den Funkspruch erhalten, so. Und es gibt ja ungefähr 150 Fragezeichen, ne? Also die Vedek möglicherweise beantworten kann. So, also würde es aus meiner Perspektive schon Sinn ergeben, sie lebend zu fangen. So.
Ja, ich wollte es nur nochmal klar haben, weil das macht natürlich die Entscheidung von Beverly und
danach
noch ein bisschen schwieriger.
Ja.
Ne? Also, wir gehen in die Krankenstation, Vedek pfeift da weiter das Kinderlied. Beverly konfrontiert sie und stellt ihr die alles entscheidende Frage. Warum will sie Jack?
Ja.
Ich fand ganz gut, dass Beverly hier die Konfrontation sucht. Also natürlich nur in Filmlogik allgemein. Hätte ich schon schlau gefunden, wenn ich da trotzdem noch irgendwer mit einem Phasergewehr neben ihr gestanden hätte.
Ja.
Gut, es waren nicht viele da, aber zumindest einer irgendwie. Aber gut. In der Filmlogik fand ich das richtig gut, dass Beverly hier die erste ist, die Konfrontation sucht.
Ja.
Und Beverly hält zwar wieder ihren Eid hoch, ne, drückt aber auch dann Zweifel an diesem aus. Ja. Ne? Die Frage war da schon, war das taktisch, ne, dass sie da schon mit dem Phaser spielt und sagt, naja gut, eigentlich will ich niemanden verletzen, aber ich könnte bei dir schon eine Ausnahme machen.
Ja, ja. Also das durch, also das glaubt ja auch Vedek zu durchschauen, so, ne?
Genau. Vedek callt das und sagt so, ja, ich sehe schon, ihr wollt hier jetzt Good Cop, Bad Cop spielen, alles ja. klar, denn Picard kommt jetzt dazu. Und Vedek ist sofort wieder gelangweilt. Picard beginnt dann sofort mit Infodumping und sagt, ja, ja, wir wissen schon, du willst meinen Körper und Jacks Blut nutzen, um den Frontier Day zu sabotieren.
Ja.
Und so, ich so, hä? Das wussten wir überhaupt nicht.
Nee. Und woher weißt du das? Und das war irgendeine krude Theorie, die ihr aufgestellt habt, die eigentlich ziemlich bescheuert klang und jetzt...
Aber offscreen.
Ja.
Aber offscreen, weil von Jacks Blut hat er nie geredet.
Ja, stimmt. Wir haben nur von DNA oder was auch immer, genau, ja.
Genau, sie waren stehen geblieben bei der Vermutung, dass sie Picards Körper und Jacks DNA nutzen sollen, wobei Beverly das in Frage gestellt hat, weil es eben Jacks DNA ist und eben nicht Picards. Und offscreen muss dann Picard noch die Idee gekommen sein, Moment mal, aber Blut vielleicht. Wobei ich denke so, why?
Ja, ja, genau. Keine Ahnung, völlig unklar.
Naja. Okay. Dann macht Vedek erstmal Andeutungen über Jacks Physiologie.
Mhm.
Offenbar weiß sie mehr.
Ja.
Das sollte uns dann helfen, wenn wir später den Spekulationsteil einläuten, bei dem Jack nun wieder eine größere Rolle spielen wird.
Ja.
Eine bestimmte Physiologie und Jack ist nicht für Vedek, er war aber auch nie für Beverly, sagt Vedek.
Mhm.
Was auch interessant ist.
Ja.
Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass The Face irgendwie Jack haben will.
Hm? Und es könnte natürlich bedeuten, dass Jack weder der Sohn von Beverly noch von Jean-Luc ist. Oder vielleicht ist es, ja, aber irgendwie anders, enhanced, tralala, was auch immer.
Aber irgendwie anders, ja. Ja,
der Spekulatius-Teil kommt ja noch.
Genau. So, danach geht's in eine Abhandlung, Analyse des Dominion-Kriegs auf in Star Trek DS9. Picard drückt Verständnis für die Verwerfung während des Dominion-Krieges aus. Und das triggert Vedek. Sie hält den Vergleich für völlig falsch, weil sie sagt, es wäre Kriegsführung auf der einen Seite, nämlich beim Dominion, und Gräueltaten der Föderation auf der anderen Seite.
Mhm.
Ist dem so? Weiß ich nicht. Das Dominion hat eine ganze Spezies abhängig von der Droge gemacht, damit sie als Kampfmittel einsetzen kann.
Mhm.
Ob das jetzt wirklich alles Kriegsführung ist oder auch Gräueltaten, unklar. So, aber gucken wir mal erstmal in Richtung Gräueltaten der Föderation.
Mhm.
Sie nimmt als Beispiel eben den Virus von Sektion 31 und dass das Heilmittel im Endeffekt von einem von ihnen gestohlen werden musste, damit sie es bekommen. Ich finde, das ist ein Stück weit Geschichtsrevision. Ein Stück weit ist es aber auch wahr.
Ja.
Ich habe nochmal kurz zusammengestellt, wie ich mich erinnere, weil... Wenn es um TNG-Fragen geht, dann frage ich dich ja immer, aber ja. Bei DS9-Fragen sehe ich mich ja jetzt mal ja so ein bisschen als Experte, dann gucke ich das mal durch.
Bitte.
Also das Ganze hat wieder mal in Homefront Paradise Lost angefangen. Odo und Sisko versuchen da der Erde zu helfen, diese Changelings zu jagen, was ja im Endeffekt nur ein, zwei waren,
ja.
Und damit das Vertrauen wiederherzustellen. Odo geht dafür dann aber zu Starfleet Medical, um sich vollständig untersuchen zu lassen. Sektion 31 unter Luther Sloan, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt, injizieren Odo dabei bei dieser Untersuchung bei Starfleet Medical unbemerkt einen Virus, den dieser zur großen Verbindung tragen soll.
Mhm.
Und Odo hat genau das gemacht, als er dann Ende des Jahres gezwungen war, zur großen Verbindung zurückzukehren, um sich dem Urteil zu stellen, weil er einen anderen Wechselbalg getötet hatte.
Mhm.
Das wusste er aber natürlich gar nicht,
ja.
Denn Odo selbst sollte sich mit diesem Virus eigentlich gar nicht infizieren, was dann aber später trotzdem passiert ist, weil er dann irgendwie nochmal so einen Wechsel zwischen Fluid und Solid gemacht hat und dadurch hat er dann den Virus auch bekommen.
Ja.
Mehr und mehr Changelings werden dann krank. Wir sehen das eindrucksvoll am Charakter von Salome Jen, der weiblichen Gründerin,
ja.
Ne? Die wir immer wieder sehen.
Ja.
Bashir entführt dann irgendwann Sloan, als dieser ihn auch mal kurz entführt hatte. Whatever. So. Bashir entführt irgendwann Sloan und entwickelt in diesem Kontext ein Heilmittel für den Virus. Und tatsächlich, der Föderationsrat entscheidet, dass die Föderation den Gründern dieses Heilmittel nicht geben soll.
Mhm.
Hier hat Wedig erstmal recht. Ja. Die Föderation hat beschlossen, das Heilmittel gibt's nicht für die Gründer. Weil die Föderation gesagt hat, das würde den Gründern so sehr in die Karten spielen und das den Krieg quasi in Richtung der Gründer wenden, das können wir nicht tun. Aber Odo gibt den Gründern das Heilmittel dann nach Beendigung des Krieges, indem er sich wieder mit der Gründerin verbindet. Mhm. In der letzten Folge. Garak ist damit zwar nicht so richtig einverstanden, aber die Föderation scheint da nichts dagegen zu haben. Der Krieg ist ja vorbei. Mhm. Und die Gründerin kapituliert auch mit dieser Tat und sie sagt ihm quasi in der Verbindung noch, dass sie den Worter sagt, dass alles jetzt quasi vorbei ist und die Kapitulation demnächst unterschrieben wird. Das Ganze ist schon ziemlich shady von der Föderation. Auf jeden Fall.
So. Yeah.
Dass aber Odo jetzt als jemand geframed wird, der eigentlich zu den Gründern gehörte und den Virus oder das Heilmittel nur geklaut hat, das ist doch dann relativ unscharf, weil Odo hat den Virus letztendlich auch erst in die große Verbindung gebracht. Dann müsste man sagen, einer von uns hat den Virus in die Föderation, in die Verbindung gebracht und einer von uns musste dann auch das Heilmittel klauen. Aber sie kann nicht sagen, dass Odo erst einer von der Föderation ist und dann, wenn er das Heilmittel bringt, ist er plötzlich einer von denen.
Ja.
Das ist schwierig. So. Also die Föderation ist schuld, keine Frage, aber eben auch Julian an der Lösung, ne? So.
Ja, absolut. Ne?
Ja.
Und eigentlich ist Odo ja nichts von beidem so, ne? Also er gehört ja eigentlich auf keine der beiden Seiten so richtig. Aber du hast genau. Völlig recht. Das ist natürlich eine schöne einseitige Sicht auf die Dinge. Und ich glaube sowieso, dass wir natürlich hier ein Stück weit eine einseitige und traumatisch beeinflusste Sicht auf die Dinge erzählt bekommen, auch auf das, was sie dann im Anschluss noch erzählt, ne?
Ja, genau, aber wir müssen auf jeden Fall beachten, dass die Föderation natürlich nicht völlig unschuldig war.
Nee,
es wird ja auch
nicht.
Die Frage gestellt, wer eigentlich schuld am Krieg war. Ne?
Ja.
Die Frage zu beantworten ist meiner Ansicht nach überhaupt zu komplex. Ne? Das Wurmloch wurde von der Föderation befahren. Dass es Dominion dieses Näherrücken als Bedrohung anerkennt, kann ich verstehen.
Ja.
Dass Dominion reagiert aber mit Provokation und Machtausdehnung, so ein bisschen wie gerade in Realpolitik passiert.
Ja.
Also die Föderation rüstet dann auf. Irgendwann fliegt diese riesige Flotte inklusive obsidianischer Orden in Richtung Heimatwelt der Gründer. Also beide sind hier nicht wirklich unschuldig, ne, an dem Ausbruch dieses Kriegs.
Nee, es ist auf
auch
jeden Fall,
das ist
ja, es ja. ist es war auf beiden Seiten jetzt nicht irgendwie viel deeskalierendes, ne? Also da hätte man auch wirklich anders agieren können.
Genau. Ja. Vedic erzählt aber noch ihre eigene Origin-Story. Die war nämlich Kriegsgefangene in Daystrom Station und mutmaßlich von Sektion 31. Denn ansonsten war, glaube ich, nur der Salome Jens Charakter mal Kriegsgefangene.
Mhm.
Ne? Also die,
offiziell,
die weibliche Gründerin, die war, glaube ich,
ja.
Genau. Ja. In Daystrom Station wurden sie und ein paar andere Changelings von Sektion 31 gequält. Ihnen wurden Dinge injiziert. Sie sollte in Waffentechnik verwandelt werden. Tja, und Vedic hat dann die Kontrolle übernommen und das Aussehen dieser Wissenschaftlerin, die sie so gequält hatte, übernommen.
Ja.
Also im Prinzip dasselbe wie Odo, der auch ja in einem Forschungsprojekt auf Bajor war und da von einem Wissenschaftler namens Dr. Maura Powell gequält wurde.
Ja.
Wobei dieser Doktor von Odo nicht umgebracht wurde und die Qual da war wohl auch relativ unabsichtlich. Also Maura Powell wollte ja Odo tatsächlich irgendwie helfen.
Sprechen die sich nicht auch irgendwann mal aus?
Ja, genau, genau. Also es ist auch da ist es schon wieder so ein bisschen shady insgesamt, aber Maura Powell wollte zumindest nichts Böses für Odo.
Ja.
Hat es aber halt, also er wollte schon die Kontrolle haben, ja.
Wobei es auf der anderen Seite jetzt hier bei der Sektion 31 Nummer mehr relativ klar zu sein scheint. Ne? Also vielleicht ist es jetzt nicht so krass und bösartig abgelaufen, wie sie das jetzt hier in ihren Erinnerungen schildert. Aber wenn die Motivation gewesen ist, von Sektion 31 aus den GründerInnen eine Waffentechnik zu erinnern, zu generieren oder die perfekten Krieger oder was auch immer, dann ist das mehr als shady. Dann ist es ja für meiner Meinung nach auch sowas wie ein Kriegsverbrechen.
Ja. Auf jeden Fall,
ja.
kann man durchaus so sagen. Durch die Experimente können die Changelings jetzt besser beziehungsweise perfekter nachahmen und diese Fähigkeit auch weitergeben. Mhm. Zitat, alle, die sich unserer Sache anschließen wollen, verbinden wir, sie akzeptieren ein kürzeres Leben, ewigen Schmerz für die Fähigkeit, diejenigen zu täuschen, die uns alles genommen haben.
Mhm.
Also, für Sektion 31 kann man sagen, klassisches Zauberlehrling-Motiv. Ne? Die Geister, die ich rief, werde ich nur nicht mehr los.
Ja.
Was macht das alles mit deiner Empathie gegenüber Vedic?
Na, ich habe es ja eben schon angedeutet. Also tatsächlich lässt es mich empathischer werden gegenüber ihr. Also die Bilder, die sie da schildert, ne, oder die wir dann ja auch zu sehen bekommen, die machen natürlich wenig Spaß. Und wenn dann auch noch Sektion 31 beziehungsweise die Föderation da die Finger drin hat, dann weckt das schon eine Erinnerung genau eben an diese Geschichte mit Odo auch ein Stück weit, ne? Also dieses respektlose Umgehen, und jetzt müssten wir es ja eigentlich besser wissen, weil damals der Forscher, der mit Odo experimentiert hat, der wusste ja gar nicht, was er vor sich hat, ne? Ich glaube, der wusste nicht mehr, ob es denn, also irgendwann wusste er, dass es ein empfindungsfähiges Wesen ist, vermutlich, ne? Aber er wusste ja eigentlich gar nicht so richtig genau am Anfang, was das eigentlich ist, und das kann man bei Sektion 31 nicht gelten lassen, weil die wissen ja ganz genau, was sie da vor sich haben und wollen es ja nutzen, so. Und das finde ich halt echt sehr, sehr fragwürdig bis hin zu verurteilungsfähig, förderwürdig ist das Wort. Insofern sind meine Sympathien hier bei Vedek durchaus, und ich kann halt auch emotional nachvollziehen, warum sie dann so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben und sich dann da befreit haben und so weiter. Und ich kann auch natürlich ein Stück weit den Hass nachvollziehen. In der Konsequenz ist es natürlich trotzdem irgendwie Quatsch, dass jetzt die Menschheit auslöschen wollen oder die Föderationsheit oder die Starfleetheit auslöschen wollen, weil das ist halt irgendwie, naja, das ist halt wieder böse Schurken-Denken irgendwie, ne? Also viel wichtiger wäre, sowas ja bekannt zu machen und dann die Leute irgendwie, die sowas entschieden haben, vor Gericht zu stellen oder was auch immer, ne? Aber das eignet sich jetzt nicht so richtig für die. Egal, ich schweife ab. Der Punkt ist der, es hat für mich Vedeks Handlungen durchaus nahbarer gemacht und lässt mich schon auch bei aller Verrücktheit sowas wie Mitleid mit ihr empfinden.
Mitleid habe ich auch, und ich kann auch viel daran verstehen, auch daran, dass die jetzt nicht mehr so richtig rational handeln, weil sie ja auch dann nochmal sagt, wir akzeptieren ein kürzeres Leben und ewigen Schmerz.
Ja.
Ewiger Schmerz macht dich halt auch irgendwann nicht mehr so besonders rational.
Richtig.
Das kann ich schon gut verstehen alles.
Das erklärt übrigens möglicherweise auch, warum sie in den ersten Folgen immer gekifft hat. Aber das scheint ja irgendwie jetzt Geschichte zu sein.
Ja, maybe, genau. Aber ich find's trotzdem halt aus zwei Perspektiven schwierig. Die erste Perspektive ist natürlich, dass Vedek völlig übertreibt und innerhalb ihres Wahns auch keine rationalen Argumente mehr zugänglich ist, weil sie droht dann, Picards und Beverlys Familie zu nehmen, da die Föderation ihre Familie genommen hat. Das verstehe ich weiterhin nicht, weil sie sagt dann auch, Picard, du hast meine Heimatwelt zerstört. Der Great Link war doch am Ende von DS9 intakt.
Ja,
das check ich nicht.
Ja.
Die könnten einfach wieder zurück in den Great Link. Also das ist, dass sie das nicht wollen, dass sie Rache üben wollen.
Ich glaube, sie können es nicht, weil Vedek hat ja erzählt, wenn jemand sich unserer Sache anschließen möchte, dann verbindet er sich mit uns und dann akzeptiert er halt, dass er quasi so wird wie wir. Das heißt, wenn sie zurückgehen, dann könnte es halt sein, dass der Great Link dann so wird wie sie und damit halt alle ein kürzeres Leben haben und Schmerzen. Also ich glaube, die sind schon quasi Ausgestoßene jetzt.
Das heißt, wenn sie sagt, Picard und Beverly haben ihr die Familie genommen, dann heißt das nicht, dass die Familie tot ist, sondern dass sie nicht mehr zur Familie kann.
Genau.
Und wenn sie sagt, Picard, du hast meine Heimatwelt zerstört, dann heißt das nicht, du hast die Heimatwelt zerstört, sondern du hast
für mich,
mir ja. die Heimat genommen.
Ja. Das ist natürlich dann unglücklich formuliert, aber so würde ich es interpretieren.
Ja, oder ich habe es dumm verstanden. Also alles gut. Der Fehler kann ja an dieser Stelle auch bei mir liegen.
Ja.
Genau. Dann bleibt aber für mich noch übrig, dass es für mich dann halt nicht so der super Bösewicht ist, weil aus den eben genannten Gründen. Aber dann ist es an der Stelle verständlicher.
Mhm.
Wir gehen noch kurz ans Ende der Folge hier.
Ja,
bei
bitte.
Jack und Sydney spitzt sich die Situation zu. Sydney warnt Geordi, dass die Schildregler versagen und die gefangenen Changelings an den Kraftfeldern zerren. Lore hat aber die Kontrolle über die Schiffssysteme, einschließlich Sicherheit und Transport übernommen. Der Changeling-Lieutenant fragt Jack dann, wie es sich anfühlen wird, wenn Sydney für ihn stirbt. Dann beginnen Jacks Augen rot zu leuchten, als er in Sydneys Augen schaut, die sich fragt, warum er sie so ansieht, was er hört.
Ja.
Also es ist alles schwierig, so.
Ist, ja.
Geordi versucht, mit Data Kontakt aufzunehmen und wird von Lore abgewiesen. Im Gegenteil, Lore übernimmt alle Kontrollen, schaltet alle Sicherheitssysteme aus und dann beginnt das Chaos. Es war eine ganz starke Szene von LeVar Burton, finde ich, in diesem Moment, oder?
Ja, aber auch von Brent Spiner. Ich finde, das ist ja irgendwie, ich finde, das ich habe ja eben gesagt, ich fand diese Folge durchaus spannend, und ich finde, das ist einer der spannendsten Konflikte hier zwischen Lore und Jordi. Und ja, dazu trägt auch, ich finde, dass LeVar Burton jetzt hier noch gar nichts, also ne, er hatte jetzt ein bisschen mehr Bandbreite zu spielen, vielleicht in der letzten Folge, als das früher hatte, aber ich finde, hier kann er auch noch mal ein bisschen mehr machen, also hier kann er noch mal ein bisschen mehr liefern als nur das normale Geordi-Gedingsel, ja. Ne? Und kann natürlich auch diese ganzen Emotionen auspacken, die sich in 7 Staffeln TNG aufgebaut haben, was Data angeht, so, ne? Mhm.
Ja, also er betont halt, wie sehr Datas Tod ihn mitgenommen hat. Ja. Ne? Und Zitat, du hast mich zu einem besseren Mann, auch zu einem besseren Vater gemacht.
Ja.
Finde ich, fand ich sehr, sehr schön. Also ich weiß nicht genau, ob man das in TNG, was würdest du sagen, kann man das in TNG so nachvollziehen, dass Data wirklich Geordi auch geholfen hat, mit der Suche nach der Menschlichkeit vielleicht selber so ein Stück weit besser zu werden?
Ich meine, Geordi ist ein Nerd, ne? Und wir haben ja schon drüber gesprochen, er hat eigentlich ja auch nicht so wahnsinnig viele Sozialkontakte, außer halt mit dem sprechenden Computer, Data, ne? Aber er hat ja jetzt nicht so wahnsinnig viele, zumindest sehen wir sie nicht, so wahnsinnig viele freundschaftliche Kontakte, und ich könnte mir schon vorstellen.
Das weiß ich nicht, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Ja. Wenn du das als TNG-Experte sagst, muss ich dir glauben, ich habe immer das Gefühl, dass Geordi eigentlich ganz gut mit seinen Leuten im Transporter, keine Ahnung, im Maschinenraum da.
Nein, also er wirkt jetzt nicht wie der totale Honk oder so, ne? Also er ist ja ein fröhlicher, offener Typ, und er interagiert auch so, aber er lebt auch für die Arbeit schon, ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass die beiden sich irgendwie was gegeben haben und dass die beide aneinander gewachsen sind, und dass vor allen Dingen für Geordi dieser Data-Prozess, ne, vielleicht deswegen auch besserer Vater geworden, dass das schon auch so ein bisschen was Elternhaftes hatte, so, ne, also dass Geordi sich schon wahrscheinlich mindestens ähnlich verantwortlich gefühlt hat wie der Onkel oder vielleicht auch wie ein Bruder, aber vielleicht auch wie ein Vater für Data, ne?
Ja, und dementsprechend hat er wahrscheinlich dann auch einen Schmerz gespürt, der so ist, als würde er ein Familienmitglied verlieren, ja, als Data dann tatsächlich in Nemesis gestorben ist. Ne?
Ja.
Und das fand ich total überzeugend gespielt. Absolut. Von dieser Burton.
Ja.
Und dass Lore dann zurückgeht und sagt, aber ich will nur überleben, genau wie hier alle anderen.
Auch das war groß, ne?
Finde ich auch, fair enough.
Ja, absolut. Ja. Also das ist ja, also wer will ihm das Recht zu leben absprechen, so, ne?
Ja, genau. Offensichtlich alle, weil offensichtlich wollen alle den Data haben und niemand will Lore.
Ja.
Ne?
Tja.
Henne-Ei-Problem. Also was war vorher? Lore war unausstehlich nicht sozialfähig, oder anderen wollten ihn von vornherein nicht haben.
Ja. Absolut.
Ja. Parallel erkennt Beverly, dass Vedic einen Plan hat, und wenn sie fliehen kann, wird sie Jack mitnehmen. Picard schlägt deswegen vor, Vedic zu töten. Sie sei verloren und eine reine Henkerin für ihre Sache.
Tja, halte ich für erstens wenig geschickt, habe ich ja eben schon angedeutet. Und zweitens halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also die Motivation fehlt mir hier gerade so ein bisschen irgendwie. Also ja, klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, hier stehen jetzt zwei Elternteile, die ihren Sohn schützen wollen, und die wissen, dass wenn, solange es Vedic gibt, ist die Gefahr da, dass ihrem Sohn irgendwas passiert, wobei Picard ja irgendwie ja erst seit ein paar Tagen in dieser Vaterrolle ist. Da kann man vielleicht schon eher nachvollziehen, dass man, dass sie da den Gedanken zumindest in Erwägung ziehen, das Problem, was ihren Sohn bedroht, aus dem Weg zu räumen. Aber selbst dann, also weiß ich nicht, irgendwer muss doch hier mal sagen, wir brauchen doch Vedic noch für Antworten. Also irgendwie, es gibt noch so viele offene Fragen, ne? Also vor allen Dingen halt auch die Bedrohung der Föderation. Also darum ging es doch irgendwie auch ein Stück weit. Also Da sind wir noch keinen Schritt, wir wissen jetzt, warum WEDEX so handelt, wie sie handelt, aber wir sind noch keinen Schritt weitergekommen. Wir erinnern wir uns an den Anfang dieser Folge, wir haben noch ein paar wenige Stunden Zeit und dann passiert irgendwas. Davon gehen die ja aus. Ne? Und das wird ja überhaupt gar nicht mehr thematisiert. Und WEDEX ist doch zumindest der Versuch eines Schlüssels für also ich konnte es an dieser Stelle nicht so richtig nachvollziehen, außer wenn ich wirklich die Elternkarte spiele.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das war jetzt ein bisschen meine Hoffnung, dass du die Elternkarte spielst und damit irgendwie formulierst, aus der Perspektive ist es verständlich, sie wollen ihr Kind schützen und das muss, und dann sind Gründe der Liebe überwiegen alles. Auf der anderen Seite haben wir hier die moralischen Instanzen. Wir haben ja Beverly Crusher und Jean-Luc Picard. Das sind die moralischen Instanzen, die es in Star Trek gibt.
Ja.
So.
Ja.
Es gibt keine größeren moralischen Instanzen, die wir in der TNG-Zeit zumindest erlebt haben. Und die beiden stellen sich jetzt hin und sagen, ja gut, bevor die unseren Sohn irgendwohin mitnimmt, bringen wir sie um.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich find's schwierig. Ich find's wirklich schwierig.
Ich find's auch richtig schwierig. Also ich find's auch nicht, ne, wie gesagt, ne, du kannst höchstens die Elternkarte spielen und die würde ich halt eigentlich auch am ehesten Beverly spielen lassen, weil die halt den Grund dazu hätte, und jetzt ist es ja Picard, der am Ende auch noch zielt, ne? Ich fand's auch tatsächlich nicht so ganz nachvollziehbar und tatsächlich hätte es mir viel besser gefallen, wenn Picard an der Stelle irgendwie gesagt hätte, I feel you, Beverly, und ich bin jetzt hier irgendwie in der neuen Rolle schon auch angekommen und ich will Jack auch schützen, koste es, was es wolle, so, aber das können wir nicht tun. Ne, also das können wir, ne, so sehr ich dich verstehen kann, wir können das nicht tun aus vielerlei Gründen, ne, weil es moralisch die falsche Entscheidung ist, weil sie der Schlüssel sein könnte dazu, dass wir vielleicht noch irgendein großes Unheil abwenden können, weil wir einfach auch nicht wissen, wie es weitergeht, weil im Moment stand jetzt haben wir sie unter Kontrolle, so, also wir könnten sie auch einfach einsperren und vor ein Gericht bringen oder was auch immer, so. Ja, ich, keine Ahnung. Also das finde ich wäre rollenkonformer gewesen, als dass Picard dann selber zum Phaser greift. Das fand ich auch leider strange.
Ja. Das Gute ist, diese Phaser sind ja manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal zerstört der Phaser halt alles, manchmal nicht. Eine zuverlässige Waffe ist das nicht.
Nee.
Und so kommt es dann, als Law die Sicherheitssysteme ausschaltet, flieht WEDEX im fluiden Zustand. Picard und Beverly schießen noch auf WEDEX Blobberzeug.
Ja.
Aber es klappt nicht. So.
Erstaunlicherweise.
WEDEX kann also fliehen. Und der Kampf in den Korridoren eskaliert parallel, weil die Sicherheitssysteme sind jetzt ausgeschaltet. Jack kann seinen Changeling-Gegner besiegen, weil er einen guten Phaser hat, der dann den Changeling-Gegner auflöst.
Ja.
Sydney wird angegriffen. Jack hat dann eine telepathische Verbindung zu ihr, sodass er ihr Kampf-Moves vorgeben kann.
Ja.
Und sie kann deswegen auch den Changeling besiegen. So. Und dann Data bekommt wieder Zugriff, verdrängt kurzzeitig Lore und stellt die Feldregulation wieder her. WEDEX ist aber frei.
Ja.
Sydney und Jack fliehen vor ihr. Beverly entdeckt, dass die Changeling durch das stabilisierende Mittel, das in den Experimenten verwendet wurde, verfolgt werden können. Es ist Telomium 847. Telomium kennen wir nicht, aber 847 ist eine Star Trek-Referenz, die 47. 8472 vielleicht. Mhm. Hm? Wer weiß.
Es ist auch 11:47 Uhr gerade.
Oh, schön. Hm. Guck mal, 847, wenn wir 847 haben, dann fehlt nur noch die 2, dass wir wirklich im fluiden Raum sind.
Verrückt.
Und dann,
ja.
So, mit dieser Entdeckung können wir jetzt natürlich die Changelings immer verfolgen. Das gibt Shaw auch die Möglichkeit, mit einem Sicherheitsteam in Richtung WEDEX und dem Changeling-Lieutenant zu gehen. Sie werden aber da überwältigt. Shaws Begleitung wird erschossen, er selbst verprügelt, sie fahren zur Brücke. Da werden Seven und die Brückencrew easy überwältigt und WEDEX erklärt sich zur neuen Captain der Titan und fordert Jack auf zu erkennen, wer er wirklich ist. So. Das war jetzt schnell zu Ende erzählt, aber im Prinzip sind es reine Action-Szenen, in denen jetzt inhaltlich nicht mehr so viel passiert, außer eben, dass Beverly dieses Identifikationsding für die Changelings entwickelt, was natürlich schon ein Gamechanger sein könnte demnächst.
So. Es ging auch erstaunlich schnell, ne? Aber gut, es ging ja dann um Stoff und genau.
Ja.
Ja, aber das ist
also das heißt, sie haben jetzt mehrere Sachen auf der Haben-Seite durch diese kurz erzählten Szenen, um das mal kurz zusammenzufassen.
Ja.
Jack und Sydney haben jetzt offensichtlich die Möglichkeit, telepathische Verbindungen herzustellen, was noch von Vorteil sein kann. Data hat wieder Zugriff und kurzzeitig Lore verdrängt.
Ja.
Und Beverly hat diesen Tracker. Ja.
Das sind die Dinge auf der Haben-Seite. Auf der anderen Seite haben wir halt Sean, der offensichtlich wirklich verletzt ist. Also der liegt am Boden und dem geht's nicht gut. Dem rinnt sogar ein Tränchen aus dem Auge, was ich durchaus bemerkenswert fand. Und wir haben halt eine festgesetzte Brückencrew inklusive Seven. Und da, finde ich, hat dann auch Vedic schon wieder, also klar ist sie da noch wieder super Bösewicht, auch in ihrer Rede, die sie dann da irgendwie hält, ne? Aber ich finde, da hat sie hat trotzdem Macht, also aus meiner Wahrnehmung, Klammer auf, Klammer zu, auch aus diesem Chaos-Moment heraus, weil sie halt einfach so verrückt ist, weißt du einfach jetzt gerade nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Und dadurch, dass sie jetzt halt quasi die Macht dieses Schiffes unter sich hat, hat sie halt jetzt noch, also so viel Macht, wie sie gefühlt noch nie hatte in dieser Staffel.
Das ist so.
Ja.
Tja. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt sind wir wirklich am Ende.
Ja.
Ich würde sagen, kurze Bewertung dieser Folge.
Ja.
Und dann spekulieren wir noch, wie es weitergeht.
Sehr wohl.
Du fängst an mit der Bewertung, weil beim letzten Mal habe ich angefangen.
Ist richtig. Und ich habe das Gefühl, unsere Bewertungen werden heute ein wenig anders auseinander, ein wenig mehr differieren als gewöhnlich. Werden sie denn überhaupt?
Weiß ich gar nicht. Ja. Leg mal los.
Okay. Also ich fand die Folge tatsächlich ziemlich gut. Ich fand die Folge war von Anfang an wahnsinnig spannend. Deswegen habe ich auch dieses Spannend-Wort am Anfang verwendet. Ich finde, das war vielleicht die spannendste Folge der Staffel. Sie war wirklich von Sekunde 1 bis ans Ende hat sie für mich, was den Spannungsbogen angeht, total super funktioniert. Also ich war in dieser Spannung drin und vielleicht hat mich deswegen auch alles gar nicht so vielleicht hat mich Vedic deswegen auch gar nicht so sehr gestört, wie sie dich gestört hat, weil ich war schon in dieser spannenden Grundhaltung drin und für mich hat sie in dieser spannenden Grundhaltung wirklich funktioniert. Und es gab ja mehrere Elemente, die zu dieser Spannung beigetragen haben. Und mein Lieblingselement, habe ich eben schon gesagt, das war eigentlich Lore. So, das hat für mich total gut funktioniert, obwohl er ja eigentlich eher fast die kleinste Rolle gespielt hat. Für mich haben diese ganzen Komponenten, die sie da zusammengewürfelt haben, eine wirklich spannende Folge ergeben, mit auch ganz, ganz coolen Dialogen, mit mehr Rätseln so. Also es war jetzt nicht die größte Kommunikationsfolge. Ich glaube, wir haben mehr Zwiegespräche schon in anderen Folgen gesehen. Und wir haben auch, war es ja auch nicht die Action geladenste Folge, obwohl es schon relativ viel Action gab. I don't know. Naja, wie gesagt, es war, für mich hat es ausgemacht, dass es wirklich eine spannende Folge gewesen ist, mit Abzügen in der B-Note. Und meine größte Abzug in der B-Note ist das, worüber wir gerade am Ende gesprochen haben, ist halt dieses Gespräch oder die Handlung von Picard und von Crusher, die ich leider nicht so richtig gut nachvollziehen konnte. Ansonsten hat mir alles wirklich ziemlich gut gefallen. Also auch, dass wir jetzt hier nochmal eine Motivation bekommen haben für diese Abspaltung der Changelings und eine gute Motivation, wie ich finde, bekommen haben. Das hat mir irgendwie echt ganz gut gefallen. Und dass wir Jack jetzt hier so ein bisschen mehr auf die Spur kommen, dass sie das nicht vergessen haben, ja, also dass das nicht erklärt ist, das finde ich auch ganz, ganz beruhigend. Unterm Strich würde ich vielleicht sogar sagen, dass diese Folge mir besser gefallen hat als die davor. Aber ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem, was ich da gerade präsentiert bekomme. Und als Sahne-Tüpfelchen dann noch irgendwie Tuvok am Anfang zu sehen, ist natürlich auch ganz nice, ne?
Mhm. Damit setze ich an.
Ja.
Diesen Teaser fand ich wirklich herausragend. Das hatte ich auch, glaube ich, am Anfang dargestellt.
Ja.
Und die ganze Folge hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich sehe halt einige Probleme, die jetzt anders sind als bei der letzten Folge. Bei der letzten Folge, das war der Nostalgiehammer und das Drehbuch hat überhaupt nicht mehr für mich gestimmt. Für mich.
Ja.
Nochmal.
Ja.
Ich betone immer wieder für mich. hier bei der Folge fand ich es anders. Ich mag total diese Bottle-Episoden, wo es wirklich dann immer nur, wo es einen Handlungsort gibt und auf den müssen wir uns beschränken. Und das ist dann meistens bei Star Trek ein Schiff und das ist auch gut so.
Ja.
Das gefällt mir total gut und deswegen war die Folge von vornherein, stand sie für mich unter einem guten Stern. Dass ich Vedic als Gegner in dieser Staffel nicht schätze, hat nichts mit dieser Folge zu tun. Im Gegenteil, diese Folge hilft sogar Vedic, weil sie ihre Motivation verpasst,
ja,
die ich nachvollziehbar finde. Ich finde einfach, dass es aus besagten Gründen, die ich eben schon aufgeführt habe, bessere AntagonistInnen gäbe. So.
Ja.
Und Amanda Plummer kann auch nicht dafür, wenn sie im Prinzip bartzwirbelnd die ganze Zeit oder einfach wahnsinnig, gar nicht mehr bartzwirbelnd, sie ist einfach nur wahnsinnig gezeichnet. Ja. Da kann Amanda Plummer auch nicht mehr viel rausholen, als außer sie halt wahnsinnig zu spielen. Das macht sie auch.
Ja.
Und das ist auch gut. Ich glaube nur halt, das ist nicht die große Kunst und der Amanda Plummer könnte große Kunst. Deswegen, das war so mein Punkt.
Ja.
Was mich wirklich stört, ist, dass alle so doof sind. Also alle sind dämlich. Und zwar immer wieder. Und das zieht sich so ein bisschen durch diese Staffel durch, dass diese Pläne, die da gemacht werden, im Prinzip keine richtigen Pläne sind, sondern im Endeffekt ist das ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, das ist wie wenn du ein Rollenspiel spielst und du hast eigentlich den perfekten Plan und dieser perfekte Plan wäre aber so langweilig, weil damit dieses Rollenspiel schnell zu Ende wäre. Deswegen sagst du, okay, als Spielleiter würdest du dann sagen, okay, ich verschärf's dir und ich würfel mal gerade auf Chaos und dann hast du wieder Chaos drin und dann ist alles wieder so, dass du im Prinzip nur reagieren kannst auf alles Mögliche. Und alle in dieser Staffel reagieren immer nur auf alles. Es gibt im Prinzip, ich fand's hier schön, dass mal versucht wird, den Ansatz zu wählen, hey, wir machen mal einen Plan, wie wir diese Changelings eventuell irgendwo festkerkern können.
Ja.
Aber auch dieser Plan war ja nicht besonders gut. Sie hatten irgendwie diese Kraftfelder, okay, fair enough, da sagt ja auch Jack irgendwann, hey, das hat ja quasi perfekt funktioniert,
ja,
auch wenn einer von den beiden stolpern, ist er tot. Aber gut, sie stolpern nicht und sie landen tatsächlich genau da, wo sie alle haben wollen. Aber dann? Also was war der Plan? Das wird mir völlig unklar. Du hast gesagt, ja, die hätten die rausbeamen können oder werde ich verhören. Ja, aber was, wofür? Also, und dann, also da hätten sie Vedic die ganze Zeit da drin festhalten sollen, das ist ein Formwandler. Wissen Sie, dass denn, dass das die ganze Zeit hält? Was ist denn, wenn da jemand anders kommt? Die Sternflotte ist kompromittiert. Die Shrike muss nicht das einzige Schiff sein. Dann kommt ein anderes Schiff und sagt, übrigens, wir haben gerade gemerkt, dass die Shrike hier ist, weil wir sind alle miteinander vernetzt. Und bum bum, oh, die Kraftfelder sind aus. Oh, die Changelings sind wieder frei. Also ich verstehe nicht so richtig, wo dieser Plan drauf hinauslaufen sollte. Und das ist für mich so ein Gesamturteil irgendwie für alles. Ich sehe irgendwie niemanden, der in dieser Staffel planvoll vorgeht. Außer Worf. Aber Worf war nicht da.
Ja. So. Nein, das teile ich voll und ganz. Und das ist ja das Problem irgendwie, was ich eben angedeutet habe mit dem, also niemand redet mehr darüber, nachdem es aufgemacht wurde am Anfang der Folge, dass es ja eigentlich darum geht, was auch immer da an diesem First Contact Day passiert, das zu verhindern. So, ne? Das spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr im Laufe dieser Folge. Und das wäre für mich die Motivation gewesen, Vedic halt zu fangen und versuchen, Informationen rauszubekommen. Und wenn es das nicht ist, dann ist es halt Riker. Weil Riker wird ja zumindest noch aufgebaut. Der schickt einen Hilferuf. Ja, gut, dann suchen wir Vedic und holen Riker raus. Aber das spricht leider auch niemand mehr an. Und die Kritik kann ich schon nachvollziehen. Also das finde ich tatsächlich auch fragwürdig, ja, weil sonst wär's ja ein cooler Befreiungsplan gewesen. Da könnte man irgendwie sagen, okay, cool, wir setzen jetzt die Crew fest von der Shrike und wir setzen die für den Moment fest und können dann auf die Shrike gehen, können Riker befreien und dann beamen wir die wieder zurück aufs Schiff oder was auch immer und machen uns aus dem Staub oder so, ne? Aber ja, also das kann ich schon nachvollziehen. Das ist tatsächlich ja, es gibt kein planvolles Handeln hier irgendwie so richtig, ja.
Ja, und deswegen war dieser Plan sowieso so chaosanfällig und dann ist natürlich der Moment, wo das Chaos-Element Lore kommt und tatsächlich dieses Chaos ausbrechen lässt, ist natürlich der Moment, wo dann alles eskaliert. Und da hast du schon recht, das ist natürlich dann gut inszeniert, weil Lore genau dafür steht.
Ja, ne? Ja, genau. Ja.
Aber so einen großen Weg musste er auch noch nicht gehen, um das Chaos auslösen zu lassen.
Das ist richtig.
Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Okay, was, glaube ich, fruchtbarer ist als Jack-Theorien, wo wir wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel weiterkommen, sind The Face-Theorien.
Dann hau mal raus.
Ja, also, dieses Element, was gerade irgendwie die Gründe da finden soll, spricht natürlich wieder ein bisschen für Spezies 8472. Ne?
Ja.
Weil wenn dieses Element da 847 heißt, dann könnte das ja ein Hinweis darauf sein, dass wir vielleicht 8472 doch wieder am Start haben. Und Die sind auch Telepathen, ne? Also die haben zumindest mit Cass telepathisch kommuniziert. Also das könnte schon irgendwie was sein, ne?
Das stimmt, aber welche Motivation hätten sie hier in dieser Gesamtgemengelage?
Ja, keine Ahnung. Die hatten Waffenstillstand mit der Föderation, ne? Also vielleicht wollen sie sich wieder ausdehnen in den anderen Raum quasi. Hm. Tja. Schwierig. Ja. Bei Motivation habe ich auch überlegt, wer hatte denn grundsätzlich eine Motivation, irgendwie die Föderation zu destabilisieren? Ja. Sicherlich die Romulaner, wobei ich da auch nicht weiß, wer das denn dann sein könnte. Wenn wir mal davon ausgehen, dass jemand Bekanntes ist, dann wäre ich wahrscheinlich bei Sela als Halbromulanerin, vor allen Dingen, was Denise Crosby ist. Das wurde aber von allen Beteiligten wurde das dementiert. Das heißt, auch da gehen wir davon aus, dass es eher nicht der Fall ist. Deswegen habe ich einen Favoriten. Auch das ist eher unwahrscheinlich, aber es ist zumindest mein Favorit.
Ich bin gespannt.
Und es ist der größte Antagonist, den Star Trek jemals gesehen hat. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es das durchaus sein könnte.
Ich bin.
Und das ist natürlich Gul Dukat. Gul Dukat ist in What You Leave Behind.
Ja.
In die Feuersbrunst in den Höhlen da gefallen.
Ja.
So, ne? Sisko auch. Sisko ist da reingefallen und in den himmlischen Tempel gelangt und war dann ein Prophet. So. Dukat könnte ja ein Paargeist geworden sein. Für die Paargeister wiederum spricht, dass Jack rote Augen hat und ein rote Ranken sieht und eine rote Tür sieht.
Ja.
Dukat hat sicherlich Rachegelüste gegenüber der Föderation, aber eventuell auch gegenüber den Gründern. Das heißt, grundsätzlich ist er auch nicht auf Gründerseite. Das heißt, er könnte tatsächlich auch seine Macht ausspielen, um die Gründer irgendwie runterzufahren.
Also dazu würde auch diese Rede gegenüber Vedek funktionieren quasi, ja. Also weil er sich ja verächtlich geäußert hat quasi, ja.
Genau, und wenn er für die Paargeister spricht, könnt ihr auch den Plural verwenden. Das ist auch das ist irgendwie zu erklären. Er ist ein bisschen am Ende ja verrückt geworden, weil er auch seine Tochter verloren hatte. Ja. Ne? Also Sial wurde ja von Damar, glaube ich, erschossen, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie tot ist, ja.
Ja, also der hätte eine Motivation. Der hätte was mit den Paargeistern zu tun. Die Paargeister machen rote Augen. Das ist wäre auch durchaus eine Möglichkeit.
Ja.
Und er könnte eben auch selber zum Paargeist geworden sein, als er in diese Höhle gefallen ist. Du siehst schon, ich erzähle das nicht mit großem Enthusiasmus, weil ich es natürlich auch nicht für so besonders wahrscheinlich halte irgendwie. Aber ich würde es erstens gern sehen. Mark Alamo, bitte wieder zurück zu Star Trek.
Ich habe gerade mal geschaut.
Und zweitens,
er ist 80, ne? Ja. Also es würde vielleicht ja sogar noch funktionieren, dass er da irgendwie.
Oh, der ist auch ganz fit, glaube ich.
Ja, ja, sehen würde ich das natürlich auch total gerne, ne? Also das wäre natürlich, also das wäre ein Wiedersehen, was das natürlich total crazy wäre, ja.
Halte ich gerade aus unterschiedlichen Gründen für bei den ganzen unwahrscheinlichen Theorien, die man so hat, an die am wahrscheinlichsten von den unwahrscheinlichen.
Ja.
Denn ich würde normalerweise sagen, ja, im Prinzip sind Borg immer noch am wahrscheinlichsten, ne, Locutus und whatever irgendwie, dass die Borg da kommunizieren, aber die Borg wurden mehrfach dementiert. Danach wären es die Romulaner. Bei den Romulanern weiß ich nicht, wer es machen sollte.
Ich nenne nur mal kurz.
Die werden nicht Commander O wieder haben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Nochmal kurz zu den Borg. Ich meine, aus irgendeiner Motivation heraus müssen sie ja diese Borg-Geschichte erzählt haben. Ne? Also klar, vielleicht reicht auch die Motivation, dass sie einen Konflikt zwischen Jean und Picard aufmachen wollten oder erklären wollten, warum Jean so ist, wie er ist. Aber das hätten sie auch irgendwie anders erklären können. Also ja, Borg spielen keine Rolle, aber es wurde ja jetzt hier schon durchaus gedroppt. So, ne? Also es ist ja im Raum.
Ja, mehrfach.
Ja, mehrfach, ja.
Auch dass es wesentlich schlimmere Kollektive gibt als das Jurati-Kollektiv irgendwie so. Ne? Also es wurde ja mehrfach gedroppt, dass die Borg irgendwie noch eine Rolle spielen können. Aber sie wurden vorher dementiert. Ja. Das heißt, entweder Terry Metallus ist hart gelogen.
Was ja auch sein könnte, wenn er sein Staffelgeheimnis bewahren möchte, ja.
Klar. Oder die spielen halt keine Rolle. Und dann wäre ich bei Romulanern, weil sie auch in dieser Staffel schon deutlich eingeführt worden sind, beziehungsweise in dieser Serie, ein Interesse an der Destabilisierung der Föderation hätten. Aber weiß ich jetzt nicht. Und am Ende bleibe ich bei den Paargeistern.
Ja, die spannende Frage ist, also sollte man es an der Stelle mit Jack verbinden? Und wenn man es dann verbindet, ist natürlich die Frage, was hat das mit Jack zu tun? Ne? Also wenn es dann jetzt einfach nur, ich sag mal, die Romulaner sind, erklärt das ja nicht irgendwie Jack. Und der Charme an der Paargeister-Nummer ist ja, dass man damit Jack irgendwie erklären könnte. Aber vielleicht ist Jack auch einfach irgendwie was ganz anderes. Und am Ende irgendeine genetisch veränderte Waffe, die vielleicht auch aus der Forschung von Sektion 31 an Vedek und Co. entstanden ist oder wie auch immer. Aber
vielleicht ist Jack ein Paargeist und die wollen ihn zurückholen. Und dann ist Jack eigentlich nicht der Sohn von Jean-Luc Picard und Beverly, sondern der Sohn von Ronan und Beverly, denn Ronan in Sub Rosa war auch schon ein Paargeist. Das wurde uns zwar nicht erzählt, aber es könnte ja sein, der war auch rot, der in der Kerze wohnte.
Der mit den langen Haaren.
Ja. Der Schöne.
Der Schöne.
Der Schöne Kerzengeist.
Das wäre ja witzig. War das denn um die gleiche? Ach so, das wissen wir nicht. Nee, es war nicht um die gleiche Zeit. Es war ja irgendwann eine Staffel, was auch immer, 6, 7 oder was auch immer?
7.
7, ja.
Staffel 7, Folge 14 war Sub Rosa.
Na okay, immerhin. Das ist schon nah dran. Aber auch.
Aber ja. Ich glaube, der war nicht rot, ne? Der war grün, glaube ich. Ne?
Das weiß ich nicht mehr genau.
Naja, gut, aber.
Wäre für mich eine lustige Erklärung, ne? Aber es ist so die Frage, ob Geister mit Menschen Kinder kriegen können, da wollen wir jetzt gar nicht so, weiß ich nicht. Egal. Das was mir an der Theorie halt gefällt, ist Gul Dukat wiedersehen zu können, aber ich, ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht so richtig daran, auch wenn sie irgendwie charmant ist und einiges erklären könnte, aber ich glaube, es hat irgendwas, aus irgendeinem Grund erzählen sie uns jetzt halt hier diese genetische Veränderungsstory. Also ich meine, klar, die ist eine Motivation für all das, was wir jetzt gesehen haben in dieser ersten Staffel. Das wäre vielleicht auch schon Grund genug, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch was mit Jack zu tun haben muss. Vor allen Dingen, weil ne, dieses Come Home und so ein Kram, ja, das war Beverly, aber ich hab...
Ja, aber das könnte ja wirklich sein, dass die Paargeister ihn zurückrufen.
Ja.
Deswegen sag ich ja.
I don't know. Ja, ich find's geil, aber ich glaube, es wäre halt auch so eine mega metaphysische Erklärung, ne? Und ich irgendwie ist diese Staffel nicht so wahnsinnig metaphysisch, jetzt mal abgesehen von Jack. Zu Metallus passt es dann irgendwie nicht, weil der ja so bodenständig ist. Auf der anderen Seite nimmt er halt auch alles an Nostalgie und an alten Geschichten mit, was er so kriegen kann, so, ne? Und dann könnte das natürlich schon auch wieder passen irgendwie.
Ich würde sagen, mehr kriegen wir gerade nicht raus.
Weil
wir tappen krass im Dunkeln.
Wir sprechen einfach noch dreimal drüber. Nein, du hast ja recht. Es ist tatsächlich nach dieser Folge, die ja doch irgendwie viel erklärt hat, gefühlt, am Ende mindestens genauso viel unklar wie vor der Folge, oder? Also es ist, ja. Es wurde viel geredet, aber nichts gesagt. Entschuldigung.
Bitte. Umso mehr gibt es die Möglichkeit, dass ihr jetzt natürlich 1 Million Nachrichten dazu schreiben könnt. Und wir dann vielleicht so ein bisschen mal auf diese Theorie eingehen können. Ich bin total gespannt, was ihr denn so spekuliert.
Ja, oder auf andere Theorien. Ne? Also es könnten ja auch viele andere Theorien sein, die ihr entwickelt habt. Es ist ja gerade noch Luft für vieles.
So, und diese Luft für vieles müsst ihr jetzt mal...
Hast du es gehört?
Die Luftqualität ist momentan gut.
Ja, Luftqualität in Köln ist super. Also, falls ihr euch das gefragt habt, also luftqualitätsmäßig geht es mir richtig gut. Danke, Siri, an dieser
Stelle. Hier in meinem Bus jetzt nach 3,5 Stunden auf jeden Fall nicht mehr. Deswegen würde ich jetzt gerne langsam mal zum Aufruf für euer Feedback kommen.
Es ist gar nicht so lang. Wir haben gar nicht so lange miteinander gesprochen, aber bitte, ja, hast du ihn.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja, das tun wir. Ne, wir haben ja nur noch 3 Folgen. Jetzt können wir nochmal so richtig Gas geben. Und ich bin sehr gespannt, wie die das Ding am Ende auflösen werden. Und vielleicht ob in den Punkten, wo wir gerade noch ein wenig unzufrieden sind, sie uns vielleicht dann noch ein bisschen Frieden schenken könnten. Das wäre doch schön.
Ich freue mich auch sehr auf die Karfreitagsfolge und wir hören uns dann irgendwann in Ostern.
Ja, irgendwas mit Auferstehung.
Stimmt. Stimmt.
Mal gucken, was passiert.
Unsere Auferstehung findet dann auf jeden Fall in Ostern statt. Das kann man schon wieder sagen.
So rund um Ostern, genau. In ähnlicher Konstellation dann. Mal schauen, wo du dann bist.
Mal sehen. Ich werde berichten. Macht es gut.
Fahr vorsichtig.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.